Hallo zusammen, heute wieder eine ganz besondere Folge. Ein herzliches Willkommen zum LTO-Jahresrückblick 2025. Und alle vier Hosts der Rechtslage sind da.
Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Markus Seel aus dem Berliner LTO-Büro.
Und Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO. Wir haben die LTO-Community nach Nominierungen gefragt. Und dann die Redaktion hat selbst Sachen beigesteuert. Und dann konntet ihr wieder abstimmen auf LTO.de. Und es haben wieder sehr viele Leute mitgemacht. Über 1000. Das ist ja schon fast eine repräsentative Umfrage. Und folgende Highlights haben wir gesucht. Die Rechtsperson des Jahres. Die wichtigste Rechtsfrage. Das bedeutendste und das kurioseste Urteil. Das wichtigste Gesetz. Und, das interessiert am meisten Leute, das größte juristische Ärgernis. Und darüber diskutieren wir heute alle zusammen. Recht kommt.
Beginnen wir mit der Rechtsperson des Jahres. Hier gab es 5 Nominierungen und auf dem 5. und letzten Platz landete Maler Svenja Liebig, eine rechtsradikale Person, die vom Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machte, ihren Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich änderte und derzeit sitzt sie trotz Verurteilung weder im Frauen- noch im Männergefängnis, sondern ist untergetaucht. Das wurde von euch mit dem letzten Platz bestraft. Platz 4 ging an ChatGPT. Stellvertretend für alle KIs, die im Jahr 2025 zwar für viel juristische Diskussion sorgten, aber als eigene Person noch nicht so richtig auftraten. Und nun die Top 3.
Ja, also Christian, es war ja ein sehr, sehr knappes Rennen, muss man sagen, zwischen dem künstlichen Intelligenzen und Christina Block. Die habt ihr mit 9% zur Rechtsperson des Jahres zumindest auf den Platz 3 gewählt. Christina Block, ja, Namensgeberin für einen wahrscheinlich der spektakulärsten Strafprozesse aus diesem Jahr. Geht ja auch noch weiter, aber dieses Jahr natürlich seinen Lauf genommen. Und bei dem fragt man sich ja Woche für Woche, was kann eigentlich noch alles Verrücktes passieren? Ja, also das kann man sich ja eigentlich alles gar nicht ausdenken. Also das Ganze dreht sich ja um die beiden Kinder von Christina Block und ihrem damaligen Ehemann. Und die sind ja sehr in seiner spektakulären Entführungsaktion aus Dänemark zurück nach Deutschland geholt worden. Und jetzt gibt es eben den Strafprozess darum, der sich ja im Kern um die Frage dreht, ist Christina Block der Kopf hinter dieser Entführung? Dieser Block-Prozess ist auch ein Verfahren, der uns auch als uns als Journalisten, ne, alle so ein bisschen nochmal so selbst befragt. Ja, was ist unsere Rolle? Wir lieben natürlich als Journalisten Details und so ein Strafprozess, der bringt natürlich unzählige Details zum Vorschein.
Und wir berichten ja tatsächlich von jedem einzelnen Prozesstag aus Hamburg. Ne? Paiman Kajani, unser Mitarbeiter, schreibt da wirklich alles auf, was da passiert. Das haben wir, glaube ich, so auch noch nie gemacht bei irgendeinem Prozess.
Besonders natürlich auch, dass wir da eben den LTO-Mehrwert schaffen, den wir dann immer natürlich auch juristisch mal sagen hat, jetzt was bedeutet das?
Aber das Interesse, Felix, jetzt doch mal ganz ehrlich, ist ja wahrscheinlich weniger wegen dieser juristischen Fragen als mehr eben wirklich wegen der True Crime, weil alle jetzt eigentlich wissen wollen, wie geht's denn weiter, was passiert denn jetzt, wer sagt denn jetzt wieder was, wer ist denn jetzt da noch drin verwickelt und was passiert jetzt eigentlich? Und wer ist da jetzt eigentlich böse und wer ist gut?
Bei LTO geht's immer nur um juristische Fragen. Würden wir darauf gucken, was da irgendwie gut geklickt wird.
Aber wir haben ihn ja jetzt nicht als kuriosesten Prozess des Jahres ausgezeichnet, das kommt ja noch, also so, sondern es ist ja die Rechtsperson des Jahres. Also Markus, findest du, Christina Block ist eine gute Frau, die irgendwie mit guten Intentionen dann in falsche Kreise und falsche Gedanken geriet? Oder ist sie eigentlich abgrundtief böse und will eigentlich nur ihrem Mann schaden und verdeckt es hinter allseits respektierter Kinderliebe?
Na, ich glaube, ein Teil der Faszination, warum man da ja so mitfiebert, steckt ja auch drin, dass sie natürlich auch was verkörpert, was wir uns alle irgendwie vorstellen können. Wenn Sorgerechtsstreitigkeiten um das Schicksal von Kindern in irgendwie getrennten Partnerschaften, das treibt natürlich jeden Tag wahrscheinlich zu Hunderten irgendwie die Familiengerichte irgendwie um, ja. Nur hier ist das eben sozusagen ein Streit, der eben mit krassen Mitteln geführt wird. Das meinte ich eben, es hat ja so eine soziale Dimension, ja. Normalerweise läuft das eben sehr unspektakulär ab und hier sind plötzlich irgendwelche Geheimagenten mit eingeschaltet und man kann natürlich schon auch mit ihr mitfiebern, weil sie natürlich schon das verkörpert. Sie ist einfach, das wird ja auch in dem Prozess, die äußert sich da ja auch immer wieder sehr pointiert und auch ja sehr emotional, dass sie natürlich schon auch verkörpert als Rechtsperson, dass sie einfach verzweifelt ist und diese Kinder irgendwie zurückhaben will um jeden Preis. Ja? Jetzt kann man sich natürlich fragen, mit welchen Mitteln?
Kann man sich fragen, ja. Zum Beispiel mit strafbaren Mitteln. Also der Markus ist also richtig, merkt man, der Christina Block und ihren Kulleraugen auf den Leim gegangen.
Ja? Christina Block retten, gibt es so ein Plakat.
Eins ist klar, da haben also alle Dreck am Stecken. Der Vater der Kinder, die hat die ja wirklich entzogen, rechtswidrig. Wundere mich ja vor allem über diese Verteidigungsstrategie, weil die Beweislast, ja, dass sie quasi den Führer da beauftragt hat, die ist so erdrückend. Ich glaube, wenn man da jetzt diese Karte, die ja auch zu Recht, Markus, du erwähnst, die hätte man doch einfach viel offensiver spielen müssen. Und gesagt, ich war so verzweifelt und es tut mir leid und das wäre natürlich nicht richtig gewesen. Ich glaube, man hätte dann ein deutlich milderes Urteil zu erwarten, als jetzt mit diesem, ja, irgendwie einen inkonsistenten, einerseits, ich bin verzweifelt und musste es tun und dann andererseits, ich habe es aber nicht getan.
Diese Faszination entsteht ja sicherlich auch daraus, dass man einerseits, ja, dass es dann so kippt, ne, dass man sagt, irgendwie so weit darf man nicht gehen und gleichzeitig, ja, vielleicht alle die vielen Menschen, Markus, die du erwähnt hast, denen sowas Ähnliches passiert, vielleicht auch ganz froh sind, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit hätten, so weit zu gehen, wie das in dem Fall passiert ist.
Okay, also unsere begrenzte Mittel sind praktisch die Chance, dass wir rechtstreu leben können und keine israelische Entführer-Kombo monatelang in unserem Grand Hotel beherbergen. Das ist
ein hoffnungsvolles Resümee.
Ja, das ist doch schon mal beruhigend. Also so, wir erklären jedenfalls Christina Block zur deutschen Mutter des Jahres, also die alles tut für
Ich glaube, das geht
Kinder.
Auch nicht, Christian. Da muss ich leider unterbrechen. Wurde ja Gewalt gegen diese Kinder dann angewendet. Ne? Die wurden ja dann auch geknebelt, auf dem Rücken durch den Wald getragen. Also da sie jetzt zur deutschen Mutter des Jahres zu wählen, das geht, glaube ich, nicht.
Deutsche Mutter des Jahres ist auch irgendwie ein sehr zweifelhafter
Titel. Also deutsche Mutterkreuz, direkt das Mutterkreuz von Christian verliehen. Mm.
Ja, also jetzt kommen wir, bevor wir hier abschweifen, kommen wir zu Platz 2. Felix, du stellst uns Platz 2 der Rechtsperson des Jahres vor.
Ja, also 2025 ist ja ein Jahr, wo der Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt unter Druck steht, besonders in den USA. Da ist ja wirklich die Strategie von Trump zu beobachten gewesen, ehemalige politische Gegner auf die Anklagebank zu bringen, Richter zu diffamieren. Und auch die Kanzleiwelt blieb von Trump nicht verschont. Er hat verlangt von ihnen, dass sie politische Gegner nicht mehr vertreten. Er hat damit gedroht, dass sie aus Gerichtsgebäuden sogar ausgesperrt werden. Er hat von ihnen verlangt, dass Diversity-Ziele nicht mehr umgesetzt werden und einen richtigen Druck aufgebaut. Und eine Kanzlei nach der anderen ist da umgefallen. Ja, haben wir auch auf LTO drüber berichtet. Aber wenige haben standgehalten und unter diesen wenigen Personen war Rachel Cohen. Und die hat hier den Platz 3 zur Rechtsperson des Jahres gewonnen. Eine junge Anwältin von der Großkanzlei Skadden. Und die hat ihren Job gekündigt und hat gesagt, so Leute, was ihr hier macht, statt Trump gemeinsam die Stirn zu bieten, ja, bekriegt ihr euch gegenseitig ihr Kanzleien. Und das geht nicht. Wir müssen unseren Berufsethos aufrechterhalten und bei sowas können wir nicht mitmachen. Und hat auch dafür dann einen Preis bekommen von der Anwaltskanzlei Redeker zum Beispiel. Ist ein bisschen aufgetreten, war auch bei uns im Interview. Und sie war eben eine Person, die dafür steht, dass man Trump die Stirn bieten kann. Und deswegen hat sie hier 10% knapp Platz 3 geholt.
Ich habe ja Donald Trump als das juristische Ärgernis des Jahres nominieren wollen. Und bin da aber an einer hartherzigen und fehlgeleiteten Redaktion gescheitert. Also so, ich denke, diese Nominierung sagt schon alles zu meiner Meinung über Donald Trump. Also solange Donald Trump regiert, wird der Rechtsstaat international, weltweit unter großem Druck stehen, weil er natürlich auch immer nicht nur einfach in den USA für Unheil sorgt, sondern ja überall versucht, Leute zu unterstützen, die seine Linie der Rechtsstaatsfeindlichkeit unterstützen. Trump ist das Übel schlechthin.
Ja, noch so eine weitere Wirkung. Wir kommen wahrscheinlich bestimmt noch im Laufe des Gesprächs drauf, aber auch so eine Amerikanisierung von Diskursen, ne? Wenn es um Rechtsthemen in Deutschland geht. Das ist ja auch eine Auswirkung, könnte man sagen, mittelbar von dem, was da unter Trump vor sich geht.
Weißt du denn, was aus ihr geworden ist? Also nach dem Interview, nach dem Preis? Also lebt sie jetzt von Sozialhilfe oder hat sie eine NGO gegründet?
Ich glaube, sie hat schon überlegt, das hat sie mir gesagt auch, dass sie sich schon vorstellen kann, nochmal zurück in die Kanzleiwelt zu kommen, aber wollte erstmal sozusagen so diese Public Figure für diese Sache eben werden und so ein bisschen Botschafterin auf der Welt für dieses Thema.
Oh ja, da hat sie ja, glaube ich, auch was zu tun, ne? Also so, und wahrscheinlich wird sie dann auch erstmal ein Buch schreiben, aber ja, also jedenfalls, das war Rachel Cohen 10% für den Platz 2, da wissen wir natürlich alle schon, da muss irgendjemand grandios abgeräumt haben auf Platz 1 und zwar mit 68% und Riesenabstand zu allen anderen Nominierten. Und diese Person stellt uns jetzt Annelie vor.
Mit 68% ist ganz eindeutig die Rechtsperson des Jahres, die Nicht-Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf. Sie war die Kandidatin der SPD. Und es gab dann aber eine Kampagne gegen sie, die vor allem von rechten Medien und von der AfD ausging. Es gab dann so viel Widerstand in der Unionsfraktion, dass also klar wurde, dass sie nicht gewählt werden würde. Daraufhin wurde die Wahl kurzfristig von der Tagesordnung genommen im Bundestag und es gab dann sehr große und langwierige Diskussionen. Und schließlich hat sie ihren Rückzug erklärt und es ist eben Sigrid Emmenegger, ehemalige Bundesverwaltungsrichterin, statt ihrer ans Bundesverfassungsgericht gewählt worden.
Annelie, erzähl doch nochmal, woran hat sie es denn überhaupt so entzündet? Warum ist sie denn so zu einer polarisierenden Figur geworden? Was ist denn so der Hauptkritikpunkt an ihr gewesen?
Also vordergründig ging es um ihre Position zum Thema Abtreibung. Dann gab es diese Falschbehauptung, sie sei für Schwangerschaftsabbrüche irgendwie während der gesamten Schwangerschaft, was einfach nicht stimmt. Sie hat eigentlich eine Position, die überhaupt nicht besonders radikal oder irgendwas ist. Sie hat eigentlich nur gesagt, dass was im Moment der Zustand ist, dass in der frühen Schwangerschaft ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist, aber rechtswidrig in dieser frühen Schwangerschaft sollte das auch rechtmäßig sein. Und sie hat da eben gesprochen über dieses Dilemma, das entsteht, wenn man dem Embryo schon ab der Einnistung Menschenwürde zusprechen will, die nicht mehr abwägen kann dann und gleichzeitig auf der anderen Seite die Grundrechte der Frau, womöglich ja auch das Leben, die Gesundheit der Frau und so weiter stehen. Und sie hat eigentlich dieses Dilemma einfach dargestellt und angesprochen und gesagt, da sprechen eben Gründe dafür, die Menschenwürde erst ab der Geburt anzunehmen. Weil man ansonsten in das Problem kommt, dass man die Menschenwürde für abwägbar halten muss, was wir eigentlich auch nicht wollen.
Dieser Kampagnenvorwurf, der wurde jetzt nicht von allen geteilt. Also zum Beispiel jetzt hier der Weltjournalist Robin Alexander hat immer gesagt, naja, das ist einfach Kritik, weil für die Union ist einfach Menschenwürde so der zentrale Begriff. Und wenn jemand sagt, die gilt erst ab der Geburt, dann wo kommen wir denn da hin?
Klar kann man auch sagen, es ist einfach eine Kritik an ihren Positionen, aber ich glaube, es kommen einfach zwei Punkte dazu. Einerseits wurden ihre Positionen teilweise vollkommen verdreht und falsch dargestellt und gleichzeitig hat es eine sehr große und sehr gezielte Wucht entfaltet gegen ihre Person und auch ganz gezielt die Union dazu zu bringen, sich ihr entgegenzustellen. Das ist, glaube ich, schon einfach, also politisch muss man sagen, hat da die AfD einfach gezeigt, dass sie Stärke zeigen kann und dass die anderen Parteien ja einfach gerade nichts entgegenzusetzen hatten. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem an dieser Geschichte.
Sie hat ja dann auch nochmal einen Brief geschrieben oder eine Erklärung verfasst, die wir auf LTO auch veröffentlicht haben. Und hat da auch Medienkritik gegeben und meines Erachtens auch teilweise zu Recht, weil in der FAZ ja auch zu lesen war, sie sei links und ohne das irgendwie einzuordnen. Und die meisten Leute, mit denen man so im politischen Berlin spricht oder die Experten sind in den Fragen, sagen, die ist ja eigentlich gar nicht links. Ja, auch in der Rentenpolitik haben sich ja viele eher gewundert, dass die SPD diese Frau nominiert. Klar, bei so gesellschaftlichen Fragen kann sie so eingeordnet werden, aber dieses Links-Rechts-Schema, das passt ja auch gar nicht so richtig für sie.
Werden wir noch viel von Frauke Brosius-Gersdorf, der Rechtsperson des Jahres, hören?
Vielleicht bleibt sie ja jetzt so eine Art Schattenverfassungsrichterin und kann sich immer zu allem, was das Bundesverfassungsgericht macht, jetzt ganz frei äußern. Viel freier, als sie das könnte, wenn sie Verfassungsrichterin oder vielleicht sogar irgendwann Vizepräsidentin oder Präsidentin des Gerichts geworden wäre. Ich glaube, dass sie zur Rechtsperson des Jahres gewählt wurde. Das hat ja sicherlich auch damit zu tun, dass sie in dieser ganzen Diskussion einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Also sehr unaufgeregt, sehr ruhig reagiert hat. Auch auf diese Kampagne, die wirklich lange ausgehalten hat. Das muss man echt sagen. Also Hochachtung. Sie hat sich bereit erklärt, sich der Unionsfraktion vorzustellen, was dort abgelehnt wurde. Sie ist zu Markus Lanz ins Fernsehen gegangen, was auch wirklich ein neuer Schritt war für jemanden, der gerade Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht ist, hat sich dort erklärt, hat wirklich auf eine sehr verständliche, kluge Art und Weise erklärt, worum es eigentlich bei ihren Positionen geht, worum es eigentlich beim Bundesverfassungsgericht geht. Und insofern denke ich schon, dass sie als Person weiterhin auch eine Rolle spielen kann, als Verfassungsrechtlerin eine Rolle spielen kann. Aber es ist natürlich auch deswegen erst recht wirklich traurig, dass sie nicht ans Bundesverfassungsgericht gekommen ist, weil ich glaube, sie hätte dort eine sehr gute Figur gemacht, weil es auch wichtig ist, dort auch mal Richterin zu haben, die diese Arbeit auch erklären können und die auch auf diese Art und Weise in die Öffentlichkeit treten können.
Ja, das war Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin an der Uni Potsdam, unsere Rechtsperson des Jahres.
Ja, kommen wir nach der Rechtsperson des Jahres zur Rechtsfrage des Jahres. Da habt ihr auf die hinteren Plätze unserer Vorauswahl verbannt die Frage zur Zukunft des Internationalen Strafgerichtshofs. Also da war ich schon ein bisschen baff. Das haben gerade mal 2% favorisiert. Ja, das finde ich schon irgendwie beachtlich, ne? Also da steht ja schon irgendwie gerade auch in diesem Jahr jetzt besonders auf dem Spiel. Wie geht's denn weiter? Wie sieht denn eigentlich die Zukunft des Völkerstrafrechts aus? Ja,
ich meine, das vielleicht deshalb, vielleicht weil es einfach komplett hoffnungslos ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hat das natürlich nie leicht gehabt, aber ich glaube, so brisant das, glaube ich jedenfalls, glaube ich noch nie aus. Ja, also Druck von außen, Stichwort USA, Israel, Russland. Also ich glaube, da muss man sich wirklich Sorgen machen. Aber gut, nur 2%.
Man muss allerdings sagen, dass alle Rechtsfragen des Jahres irgendwie ziemlich düster sind.
Ja, so auch beim nächsten Thema, was ihr nach hinten gewotet habt. Die Extremisten, die ins Jura-Referendariat wollen, 10% haben die bekommen in der Abstimmung. Da gab es eben auch dieses Jahr 2025 wieder Fälle und auch ein wichtiges Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Dann ähnlich nach hinten gewotet habt ihr die Diskussion oder die Rechtsfrage um eine gerechte Wehrpflicht. Also soll man losen, wer zur Wehrpflicht, wer da herangezogen und rekrutiert werden muss. 11% haben sich dafür interessiert und das als die Rechtsfrage des Jahres angesehen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Top 3. Und da würde mich jetzt interessieren, Felix, du stellst uns den Platz 3 vor, auf Rechtsfrage des Jahres.
Ja, also im Moment schreibt da wirklich jeder Zweite ein Buch über Meinungsfreiheit. Und entsprechend haben auch bei uns die Leute, die gewotet haben, die Meinungsfreiheit auf Platz 3 gewählt mit 18%. Also man hat fast den Eindruck, hier ist ein Riesenproblem. Ja, der Staat lässt die Meinungsfreiheit nicht mehr zu und ne, das Narrativ ist immer ähnlich. Früher konnte man das noch alles sagen und jetzt verengt sich der Diskurs und so weiter. Die Debatte wird ja auch befeuert aus den USA. Da gab es ja diese berühmt-berüchtigte Rede von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er irgendwie gesagt hat, ja, das eigentliche Problem in der Welt, ein bisschen überspitzt formuliert, ist ja, dass es in Europa keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Ja, also China, Russland, alles schön gut. Wie gesagt, ich überspitze. Es gab natürlich eine riesige Diskussion. Und da ist natürlich die eigentliche Frage, ist es alles kompletter Quatsch, denn eins ist ja klar, damit wird ja auch Politik gemacht. Ne? Also die Leute, die sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit hier in Deutschland, das sind oft welche aus dem AfD-Lager, die damit irgendwie Profit schlagen wollen, die damit sagen, Deutschland ist ja auf dem Weg zur Diktatur, so ähnlich wie bei Corona. Vielleicht aber müssen wir natürlich auch hier fragen, ist da denn irgendwie was dran?
Ja, ich würde dir sagen, also es ist ein bisschen so falsch geframed. Also diese Frage, ist die Meinungsfreiheit am Ende in Deutschland? Da steckt doch eigentlich die für uns jetzt auch in der Rechtslage spannende Frage dahinter. So, wie kommen wir damit klar, dass gerade auf Social Media natürlich sehr viele verhetzende, menschenfeindliche, an der Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit sich bewegende Aussagen irgendwie getätigt werden? Und ist das Strafrecht, ne, Stichwort Durchsuchungen nach Habeck-Meme und Bolz-Aussagen, ist das Strafrecht eigentlich hier das richtige Mittel, ob man da irgendwie regulierend eingreifen kann? Und was sind die Alternativen dazu?
Ja, das hat sich ja total getreten. Wenn ihr euch erinnert, vor 3-4 Jahren oder so wurden die Leute ja gefeiert, die gesagt haben so, Hate Speech, dagegen gehe ich an. Hier Renate Künast, alle Prominenten haben auch, Frage, ob das so sinnvoll war, aber quasi die Hassnachrichten ihnen gegenüber vorgelesen und wurden gefeiert, wenn sie dagegen vorgegangen sind. Heute wird überhaupt niemand mehr gefeiert. Heute wird man dagegen quasi an die Wand gestellt als Bekämpfer der Meinungsfreiheit. So hatte ich das irgendwie etwas gedreht. Aber wenn wir jetzt mal uns die einzelnen Fälle angucken, ja, Schwachkopf, Tweet, ja, oder auch jetzt diese eine Verurteilung des einen Typs da vom Deutschlandkurier, der so eine Feser-Satire gemacht hat, die irgendwie ein falsches Schild gegeben hat, wo man wirklich sehr leicht gesehen hat, dass es so von ihr offensichtlich nicht dargestellt wurde. Das sind natürlich einzelne Urteile, die dann auch durch die Bank weg auch von uns kritisiert wurden. Aber wenn man mal guckt, sowas gab es immer schon. Ja, es gab auch schon in den 90er Jahren irgendwie Verurteilungen, weil irgendjemand mal durchgeknallte Staatsanwältin gesagt hat, also das ist jetzt keine neue Entwicklung, dass es mal ab und zu ein Vorgehen von Behörden, von Ermittlungsbehörden gibt, die da übers Ziel hinausschießen.
Es ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn es immer wieder so ein Auf und Ab gibt. Ne? Also eigentlich ist das ja auch eine ziemlich typische deutsche Grundrechtsdogmatik, wenn man sagt, wir haben hier die Meinungsfreiheit und einerseits ist das ein weitgehendes Grundrecht und andererseits haben wir diese Einschränkungen und immer wieder müssen wir uns Fragen stellen zur Verhältnismäßigkeit und zur Abwägung und so weiter. Das ist natürlich auch eigentlich eine ganz andere Tradition, ein ganz anderer Ansatz als jetzt in den USA, wo tendenziell die Meinungsfreiheit sehr weitgehend sehr uferlos gehalten wird und das jetzt vielleicht eine neue Entwicklung ist, dass sie gleichzeitig dazu eingesetzt wird von denjenigen, die eigentlich die Meinungsfreiheit für sich in Anspruch nehmen, die aber gleichzeitig so auf diese Seite der Mächtigen gewechselt sind und da jetzt sagen, alles, was jetzt unseren Meinungen zuwiderläuft, das markieren wir jetzt aber als irgendwie Gefahr für unsere Meinungsfreiheit. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so eine typische populistische und auch ja, gefährliche Entwicklung.
Vor allem jetzt in den USA ist ja auch witzig, die beschweren sich, dass bei uns keine Meinungsfreiheit gibt, aber man da statt Golf von Amerika noch weiter Golf von Mexiko sieht, wird man als Presse ausgeschlossen vom Weißen Haus. Also, dass es da extrem widersprüchlich zugeht.
Ja, genau, ja. Das meine ich. Ne? Das ist ein Recht des Stärkeren, das da inzwischen herrscht.
Ich finde, man muss auch bei uns jetzt in der Diskussion klar trennen. Ne? Das eine ist das Rechtliche. Und da gibt es jetzt den ein oder andere falsche Urteil, ja, wie es die schon immer gegeben hat. Und das andere ist das Tatsächliche. Und da ist nun mal Fakt, das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, dass laut Umfragen wirklich heutzutage viele Leute sagen, man kann bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Und da ist natürlich weniger das Rechtliche gemeint als die gesellschaftliche Sanktion. Da würde ich mich aber auch fragen, ist das wirklich so? Ja, also man kann doch heutzutage im Gegenteil wieder alles irgendwie über Migration sagen und so weiter. Wo ist denn da tatsächlich noch die Sanktion?
Aber wenn wir nochmal darauf hinweisen wollen, wie düster die Weltlage insgesamt ist, es gibt auch einen aktuellen Bericht der UN-Kulturorganisation UNESCO und demnach hat sich die Lage der Presse- und Meinungsfreiheit in den vergangenen Jahren weltweit massiv verschlechtert. So ein starker Verlust der Meinungsfreiheit sei bisher nur in ganz außergewöhnlichen Zeiten beobachtet worden, etwa im Ersten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Klingt nicht gut.
Klingt nicht gut, aber in einer außergewöhnlichen Situation, ich glaube, da stimmen wir wahrscheinlich alle zu, befinden wir uns auf jeden Fall gefühlt. Kommen wir zu Platz 2. Annelie, du stellst vor, was ihr da draußen auf Platz 2 gewotet habt.
Ja, diese Rechtsfrage hat 29% bekommen als Rechtsfrage des Jahres und in der Tat hat sie uns sehr beschäftigt, hat sie viele Menschen sehr beschäftigt und ist auch weltweit sicherlich eine wichtige Frage gewesen. Es ging nämlich darum, ob in Gaza ein Völkermord stattgefunden hat und das ist wirklich auch eine Frage, von der ich finde, es geht einem einfach nicht leicht über die Lippen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gravierendes Thema. Wenn man diese Frage jetzt juristisch anfasst, dann muss man in die Völkermordkonvention gucken. Und demnach begeht Völkermord, wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, ein Mitglied der Gruppe tötet oder Mitgliedern schwere körperliche oder seelische Schäden zufügt oder Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Und dann gibt es noch andere Punkte, etwa Maßregeln zur Geburtenverhinderung oder dass Kinder entführt werden, die in eine andere Gruppe verbracht werden sollen. Das ist die juristische Definition. Und ich glaube, es ist immer ziemlich wichtig, die voranzustellen, damit man sich klar macht, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir versuchen, diese Frage juristisch zu lösen. Und da ist eben ein ganz zentraler Punkt, ist diese Frage der Absicht. Besteht die Absicht, einen Völkermord herbeizuführen?
Und da gab es ja auch eine tolle Umfrage von Max Kolter und Franziska Kring auf LTO, also von den beiden LTO-Redakteuren, die, glaube ich, das wirklich ganz gut abgebildet haben, also so auch halbwegs repräsentativ, wie viele Positionen es dazu gibt.
Was kam da jetzt dabei raus? Also was wäre jetzt der Gesamteindruck?
Genau, diese Umfrage war vom August, aber schon damals hat sich gezeigt, dass von diesen 11 Völkerrechtlern, die also aus diversen verschiedenen Ländern und Kontinenten stammten, einige schon damals von einem Völkermord ausgegangen sind. Andere haben zumindest eine massive Gefährdung der Palästinenser und Hinweise auf einen Völkermord gesehen.
Wir wollen ja auch ein bisschen darüber reden, warum das jetzt eine der Rechtsfrage des Jahres ist. Also denn das Völkermordverbrechen ein schlimmeres Verbrechen als ein anderes Kriegsverbrechen? Warum ist das so eine virulente Frage im gesellschaftlichen Diskurs geworden?
Ja, ich würde sogar sagen, es ist vielleicht gar nicht so sehr eine Rechtsfrage. Also so, es tut so, als sei es eine Rechtsfrage, aber es ist mehr eine Diskursfrage. Ne? Du hast ja gerade, Felix, auch gesagt, ne? Im gesellschaftlichen Diskurs spielt es so eine Rolle, eben zu sagen, es ist Völkermord und es ist nicht ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da würde man ja noch viel mehr einen breiteren Konsens auch unter den Völkerrechtlern finden. Aber diese zusätzliche, und die ist natürlich im Gesetz oder auch in den völkerrechtlichen Verträgen ja nicht unbedingt angelegte Hierarchie, dass das das schlimmste aller schlimmen Verbrechen ist, die scheint für viele Leute einfach sehr wichtig zu sein, um Israel besonders an den Pranger zu stellen. Ja. Und das macht es besonders schwierig für die anderen, die Israel verteidigen, dass ausgerechnet Israel, das ja selber Opfer des Holocaust, also die jüdische Bevölkerung und ihre Vorfahren Opfer des Holocaust geworden geworden ist, jetzt mit diesem Vorwurf in die Ecke gestellt werden.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, geht es um diese Frage, wie man es denn jetzt bezeichnet. Juristisch ist es allerdings in einem Punkt schon interessant, nämlich weil dieser Völkermordtatbestand der einzige rechtliche Aufhänger wäre für ein Verfahren des Internationalen Gerichtshofs zur Staatenverantwortlichkeit von Israel. Israel hat sich eigentlich nicht der Gerichtsbarkeit des IGH unterworfen, aber in diesem Fall, wenn man Israel Völkermord vorwerfen könnte, dann könnte eben ein Verfahren gegen Israel eröffnet werden. Also an dem Punkt spielt es juristisch schon eine Rolle.
Selbst wenn man jetzt sagt, das war ein Völkermord, dann sagt man ja auch immer noch nicht, die machen das gleich wie im Holocaust. Ja, das ist ja immer noch innerhalb des Völkermords extreme Abstufungen möglich.
Einerseits das und andererseits andersrum. Ne? Wenn man sagt, es ist kein Völkermord, dann heißt das noch nicht, dass man irgendwie alles billigt oder gutheißt, was jetzt im Verlauf dieses Krieges passiert ist.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch schon bezeichnend, dass wir jetzt so lange darüber diskutiert haben, weil eben ja auch schon knapp 30% von euch diese Frage als die Rechtsfrage des Jahres gewotet haben. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Platz 1, der ja nur ganz knapp, ist ja auch rein rechnerisch schon klar, nur ganz knapp drüber liegen kann. Was haben die LTU-Leserschaft denn zur Rechtsfrage des Jahres gekürt, Christian?
Ja, Platz 1 mit 30% der Stimmen, das ist die Frage, ist die AfD gesichert rechtsextremistisch? Die Rechtsfrage des Jahres dreht sich also auch dieses Jahr um die AfD. Letztes Jahr ging es um die Frage, soll die AfD verboten werden? Dieses Jahr ist die Frage etwas vorsichtiger, ist die AfD gesichert rechtsextremistisch?
Tatsächlich erstaunlich, ne? Wir waren eigentlich schon weiter letztes Jahr. Haben wir die Frage einfach zu vorsichtig formuliert.
Ist ja jetzt auch nicht so, dass es zufällig ist, dass wir jetzt dieses Jahr diese Frage zur Abstimmung gestellt haben, sondern es gab ja auch einen konkreten Anlass. Das war eben die Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz für den AfD-Bundesverband, die im Mai veröffentlicht wurde. Und dann hat die AfD sofort einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln dagegen gestellt und konnte zumindest einen kleinen formalen Erfolg verzeichnen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seither freiwillig, also um da eine Stillhaltezusage gegenüber dem Gericht dann zu erfüllen, darauf verzichtet, die AfD-Bundespartei als gesichert rechtsextremistisch zu bezeichnen. Also das ist jetzt der Zustand seit einem halben Jahr ungefähr. Und die AfD-Bundespartei und alle warten jetzt auf die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Köln. Und ja, auch die Diskussion um ein AfD-Verbot ist dadurch jetzt auch so ein bisschen erlahmt, so mein Eindruck, nach dem Motto, solange die AfD nicht als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, braucht man über ein AfD-Verbot auch gar nicht zu streiten.
Sind jetzt im Jahr 2025 nochmal Entwicklungen um die AfD aufgetaucht, die aus deiner Sicht dazu führen würden, dass man sagt, man muss sich jetzt nochmal diese Verbotsdiskussion doch irgendwie intensiver anschauen?
Also ich würde sagen, die wichtigste Entwicklung zum Verbotsverfahren ist, dass die CDU sich ganz klar positioniert hat und gesagt hat, wir machen bei einem Verbotsverfahren nicht mit. Und damit ist die Sache eigentlich zu einem wiederum reinen Diskursthema geworden. Ne? Und natürlich gibt es zig weitere Beispiele, aber es ist eben immer so, also dass die AfD noch auf der Linie ist, wir sind eine Partei des Grundgesetzes, wir stehen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das macht das Ganze natürlich so schwierig. Also es ist anders als bei der NPD, jetzt Heimat, die gesagt haben, also okay, er erklärt uns zu Verfassungsfeinden, da sind wir stolz drauf, wer in diesem System nicht Verfassungsfeind gebrandmarkt wird, der hat was falsch gemacht, ne? Da ist es dann einfach. Aber solange die AfD sagt, wir sind auf dem Boden des Grundgesetzes, wird es eine unendliche Puzzlearbeit sein von diesen Funktionären, die immer mal wieder sowas sagen, aber dann auch wieder was anderes sagen, das zusammenzustellen und zu sagen, das zeigt, was sie wirklich denken. Und meine Meinung ist, solange das so eine riesen Puzzlearbeit ist und eben nicht eindeutig ist und ja auch alle sagen, na, man weiß nicht, was bei rauskommt beim Verfassungsgericht, ist es besser für den gesellschaftlichen Diskurs, dafür, dass die Leute ernst nehmen können, dass wir hier eine Demokratie haben und nicht irgendwie eine Ordnung, wo dann die Mehrheit entscheidet, welche Opposition zugelassen wird. Und was passiert dann, wenn die AfD verboten ist? Also das wagt ja niemand wirklich zu Ende zu denken.
Ja gut, es gibt ja schon Leute, die dann sagen würden, Befürworter des Verbots, die jetzt auch nicht meine Position wäre, aber die ja sagen, nein, man gewinnt ja zumindest Zeit, man schafft durch ein Verbotsverfahren, dass keine Steuergelder mehr in diese Partei fließen, dass der so ein bisschen die Unterstützung vielleicht da wegbröckelt. Ich meine, der Punkt unbenommen, ne? Also ich meine, sozusagen, AfD definiert sich ja politisch auch schon lange nicht mehr nur über sozusagen diese migrationsfeindliche Politik, sondern auch über ganz viele andere Themen. Aber da gibt es ja schon Punkte, wo die Befürworter eines Verbotsverfahrens sagen würden, da haben wir was von, wenn das Erfolg hat.
Was wir jetzt gar nicht besprochen haben, es gibt ja diesen Bericht dann des Verfassungsschutzes und was macht denn eigentlich dann die rechtsextremistische Partei aus? Gibt es ja verschiedene Kriterien. Also das Wesentliche ist irgendwie menschenverachtende Äußerung. Das andere ist, dass man Deutsche mit Migrationshintergrund eigentlich nicht als Deutsche anerkennt. Das ist die eine Geschichte. Jetzt denkt man ja immer so, wow, das ist ein Bericht vom Verfassungsschutz. Da werden ja jetzt tolle geheime Sachen drinstehen. Wer hat was im Hinterstübchen miteinander besprochen? Aber der erschöpft sich ja wirklich, obwohl ja schon nachrichtendienstliche Mittel zugelassen sind, erschöpft sich dieser Bericht ja in allgemeinen Äußerungen. Und es gibt natürlich auch da sehr viele Äußerungen, die man so oder so lesen kann. Und da ist ja auch dann die spannende Frage, was gilt da denn eigentlich äußerungsrechtlich? Wendet man dann beim Parteiverbot die Maßstäbe an, die im Strafrecht gelten, da müsste man eigentlich diejenige Auslegung wählen, die sozusagen noch am freundlichsten ist für diejenigen, der sich äußert? Oder legt man da einen strengeren Maßstab zugrunde?
Ich glaube, das haben wir dieses Jahr schon so ein bisschen gelernt beim Bundesverwaltungsgerichtsentscheid zum Kompaktverbot. Da wird das Bundesverwaltungsgericht ja sagen, das ist schon erstmal alles, also alle Einzelaussagen sind in erster Linie meinungsfreiheitsfreundlich erstmal auszulegen. Das heißt, Kontext berücksichtigen und im Zweifel sind die Aussagen dann wahrscheinlich als auch überspitzte Kritik dann zulässig. Ne? Das wird es echt schwer machen.
Zumal die AfD ja auch immer mit dieser Doppelbödigkeit arbeitet, ne? Und das ja auch mit Absicht. Also Christian, was du vorhin gesagt hast, einerseits zu sagen, ja, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und andererseits aber sehr deutlich die Message zu senden, ja, wir sind stolz darauf, dass wir anders sind als die anderen Parteien, wir stellen uns gegen das System, wir sind nicht die Systempartei und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ja auch einfach eine Strategie, die man auch da drin sehen muss.
Also ich würde schon mal jetzt eine Wette abschließen. Nächstes Jahr beim Jahresrückblick wird die Frage, in welcher Form auch immer ist die AfD zu verbieten, muss sie verboten werden? Darf sie verboten werden? Ist sie gesichert rechtsextremistisch uns wieder?
Ich fürchte, nächstes Mal wird die Frage sein, darf die CDU mit der AfD koalieren?
Das wird was für eine Rechtsfrage leitest du daraus ab? Muss die CDU verboten werden, keine weil Ahnung. Sie mit der AfD koaliert?
Ist die Brandmauer justiziabel?
Ja, der Unvereinbarkeitsbeschluss ist der bindend. Das wäre dann die Rechtsfrage.
Ha. Also wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Und damit kommen wir zum Urteil des Jahres. Rausgewählt habt ihr mit 4, mit 9 und mit 17% in dieser Reihenfolge zunächst mal das Bundesverfassungsgericht zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht vom September und der Fall von Vera Egenberger, die sich bei der Kirche beworben hatte, aber mangels Kirchenzugehörigkeit nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, der geht nun zurück ans Bundesarbeitsgericht. Dann hatten wir das Bundesverfassungsgericht zur Steuerung von US-Drohneneinsätzen über der US-Airbase in Ramstein und da war ein zentraler Punkt die Frage, ob und in welchen Fällen die Grundrechte des Grundgesetzes eine Schutzpflicht für Ausländer im Ausland auslösen können. Dogmatisch ziemlich interessant, nachzulesen und nachzuhören bei LTO. Dann gab es aber noch einen ganz emotionalen Fall, nämlich den Freispruch des Landgerichts Traunstein im sogenannten Eiskellerprozess. Da hatte ein junger Mann zuerst 9 Jahre Jugendstrafe im ersten Prozess bekommen und im zweiten Durchgang wurde er dann freigesprochen. Die Vorsitzende Richterin hat sich eindringlich bei ihm entschuldigt. Ja, wer sich dafür interessiert, dem können wir eigentlich Folge 47 der Rechtslage nochmal ans Herz legen. Da seid ihr, Felix und Markus, ja ganz tief in diese True-Crime-Geschichte eingestiegen und habt euch damit beschäftigt. Und damit kommen wir zu Platz 3, Markus.
Ja, wir haben hier gerade auch schon einmal ein bisschen drüber diskutiert. Platz 3, 19% von euch gewählt. Die Kompaktentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. 2024 hatte das BMI, damals noch unter der Innenministerin Nancy Faeser, ja das Vereinsrecht bemüht, um das rechtsextreme Querfrontmedium Kompakt vom Chef Jürgen Elsässer zu verbieten. Und das Bundesverwaltungsgericht hat es dieses Jahr entschieden, dass es zwar dieses Vorgehen über das Vereinsrecht für Medienverbote als Instrument wohl so billigt, wenn das gegen die dahinterstehenden Medienunternehmen gerichtet ist. Es hat aber das Verbot aufgehoben. Es hat zwar verbotsrelevante Inhalte und Aussagen in diesem Magazin und im ganzen Kosmos von diesem Magazin gesehen, aber eben gesagt, die waren nicht ausreichend prägend insgesamt für ein Verbot, konnten also nicht tragen. Also sozusagen ein Problem der Beleglage gewesen.
Also wir können ja jetzt nur spekulieren, ob es jetzt gevotet wurde, weil man sich so für Kompakt und für Jürgen Elsässer interessiert oder weil es eben doch immer so im Hintergrund gleichzeitig um die Einschätzung der AfD, um ein AfD-Parteiverbot und so weiter geht.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele aus unserer Leserschaft auf den dritten Platz gewählt haben, weil es ja auch noch so eine andere dahinterliegende Frage betroffen hat, nämlich die Frage, wann kann man eigentlich in der Demokratie, in einem Rechtsstaat Medien verbieten? Ja, das vergisst man ja manchmal, dass es darum ja auch vom Bundesverwaltungsgericht ging. Kann man also die vereinsrechtlichen Instrumente nutzen, kann also ohne gerichtliche Vorkontrolle sich das Innenministerium hinstellen und sagen, so, dieses Medium, das verbieten wir jetzt einfach mal. Ja, das mag ja auch in diesen Horrorszenarien auch immer mal eine Frage sein, was ist, wenn mal eine andere Regierung an der Macht ist, die nicht aus SPD und Union besteht, wen wir die dann vermieten wollen.
Das war ja auch der Grund dafür, dass da auch sehr viele linke Leute, die das Kompaktmagazin inbrünstig hassen, trotzdem gesagt haben, ja, so geht's nicht. Also so kann man die jetzt nicht einfach verbieten.
Und tatsächlich hatten wir die Frage ja auch schon mal, als es um das in die Media Verbot ging.
Genau, aber in beiden Fällen hat das Bundesverwaltungsgericht, und insofern ist die dogmatische Frage, die da geklärt worden ist, nur bestätigt worden, gesagt, auch ein Medium kann ein Verein sein, der verboten werden kann.
Ja, ich glaube, die Hürden sind so ein bisschen nachgeschärft worden. Also wenn man es genau nochmal liest, immer wieder hat das Bundesverwaltungsgericht auch betont, dass es eben bei Medien verboten, anders als es bei, keine Ahnung, Hundezuchtvereinen, natürlich dann schon die Kommunikationsgrundrechte da eine Rolle spielen und es höhere Begründungsaufwand braucht.
Der andere Aspekt ist ja nochmal, wie muss man es eigentlich in Zukunft regeln? Also Stichwort Resilienz kann meines Erachtens einfach jetzt nicht so bleiben, dass das Innenministerium über das Vereinsverbot das so mit einem Federstrich machen kann.
Was ja daran auch immer problematisiert wurde, ist ja auch nicht nur das Vereinsverbot, sondern dass das ja gleich schon mit diesen Möglichkeiten zur Umsetzung des Vereinsverbots einhergeht und dass praktisch in dem Moment, in dem das Innenministerium das entscheidet, die Polizei in den Redaktionsräumen stehen kann. Und das ist natürlich in der Tat ein Problem an dieser Konstellation.
Ich habe es ja schon angedeutet, ich fände so ein Gerichtsvorbehalt oder so wäre vielleicht schon auf, was man überlegen könnte, dass man sagt, man muss dann einmal in Kameraverfahren, also in einem sehr vertraulichen Format irgendwie das Bundesverwaltungsgericht dann irgendwie eine Kamera oder so schon einmal einschalten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat ja vorher eine Eilentscheidung getroffen und ist erstmal vorläufig gestoppt. Da haben die schon in diesem Beschluss mit auf den Weg gegeben, dass es wirklich gute Gründe geben muss. Ich meine, über Jahre gab es dieses Magazin mit genau diesen rassistischen Äußerungen drin. Warum man jetzt so schnell dann vom einen auf den anderen Tag das alles beschlagnahmen muss, dass dafür jetzt keine Gründe auf der Hand lagen, gibt es ja schon die Möglichkeiten, eben von dem Sofortvollzug keinen Gebrauch zu machen.
Wir werden dann mal sehen, wie sich da die Lage der Meinungs- und Pressefreiheit weiterentwickelt. Das Rechtliche und das Politische sind natürlich keine getrennten Sphären. Wir werden das, glaube ich, auch gleich bei dem nächsten Platz sehen. Platz 2, Christian, was haben wir denn da?
Platz 2 betrifft eine Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom März 2025. Es ging damals um die Frage, ob die Lockerung der Schuldenbremse im Grundgesetz nach der Bundestagswahl noch mit der alten Bundestagsmehrheit beschlossen werden kann. AfD und Linke hielten das für unzulässig. Sie sagten, ja, jetzt habt ihr ja keine Zweidrittelmehrheit und macht es noch mit der alten Zweidrittelmehrheit, die aber abgewählt worden ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat diese Organklagen und die dazugehörigen Eilanträge alle abgelehnt. Also es verstoße nicht gegen das Demokratieprinzip des Grundgesetzes, wenn der alte Bundestag noch das Grundgesetz ändert, obwohl der neue Bundestag bereits gewählt ist. Die Richter haben damals verwiesen auf Artikel 39 des Grundgesetzes, wonach der alte Bundestag so lange handlungsfähig bleibt, bis sich der neue Bundestag konstituiert hat. Und das hatte er eben noch nicht.
Also rechtlich ist die Sache klar, aber auch da wieder, ne, wir sind ja irgendwie in einem Jahr, wo es um Themen geht, dass die Demokratie in Frage gestellt wird. Und wenn da jetzt so der abgewählte Bundestag eine solch große Entscheidung trifft, wie ist da eure Einschätzung? Ist das was, wo man sagt, das schadet der Demokratie, auch wenn es zulässig ist?
Hier ist es wirklich kein Problem, weil diese Grundgesetzänderung, die noch machen wollten und gemacht haben, die schafft mehr Freiheit für den Bundestag. Die verengt nicht Möglichkeiten, die dann die neue Mehrheit nicht mehr nutzen kann im Grundgesetz, sondern sie schafft Möglichkeiten, die eben nicht gegeben waren vorher.
Gut, aber der eigene Mehrheit, es schafft mehr Freiheit, aber ja schon für sich selbst, weil man wusste ja, dass man dann die Koalition ist.
Ja, aber das ist doch gut. Also Freiheit für den Bundestag ist jedenfalls kein demokratietheoretisches Problem.
Also ich finde es nicht sehr überzeugend, danach zu differenzieren. Wenn man sagt, der alte Bundestag hat diese Möglichkeiten, dann muss man ihm eben auch alle Möglichkeiten zugestehen, die er in dieser Zeit hat, und kann da nicht sagen, ja, aber nur wenn es jetzt freiheitseinschränkend oder nur freiheitsgewährend ist oder so, weil wie will man das auch letztlich festlegen, was das jetzt ist?
Also juristisch waren wir uns ja einig, ne, dass Artikel 39 da gilt, ne? Also so, und die Frage von Felix war ja nur, ist es jetzt eigentlich blöd?
Mit solchen einfachen Fragen bin ich zuständig.
Also so, und ich habe gesagt, ich finde es gut. Also so, ich habe da kein demokratietheoretisches Problem mit.
Politisch war es natürlich auch so, dass es auch schon vorher die Versuche gab, CDU, CSU da ins Boot zu holen. Und da der Merz noch gesagt hat, auf gar keinen Fall, das machen wir alles nicht. Und
es war halt auch eine Frage vor der Wahl, nach der Wahl, ne? Dass er nach der Wahl sagen konnte, dann mache ich das jetzt mit. So.
Das hat dann nochmal eine andere Dimension des Demokratieverdrusses, unter dem ja Herr Merz und die CDU jetzt auch gerade besonders leidet, dass da erheblich natürlich Glaubwürdigkeit verloren geht. Das ist aber nochmal eine andere Dimension.
Vom Bundesverfassungsgericht und dem Bundestag und der Finanzierung der Politik kommen wir jetzt zu einem ganz emotionalen Fall auf Platz 1.
Ja, man sollte ja eigentlich denken, dass das Urteil des Jahres, das bedeutendste Urteil des Jahres, deswegen so bedeutsam ist, weil es prägend ist für Deutschland oder weil es ganz viele angeht. Aber dieses Urteil hier, das betrifft eigentlich nicht so viele Leute, sondern da muss man schon richtig viel Pech haben. Und zwar gewonnen hat ganz klar mit 29% das Rangsdorfer Hausdrama, das vom Bundesgerichtshof entschieden wurde. Zur Rekapitulation. Es ist der Albtraum eines jeden Hausbesitzers. Eine Familie aus Brandenburg musste plötzlich erfahren, dass die Versteigerung, mit der sie das Grundstück erworben hat, Rechtsfehler hatte und der Eigentümer immer noch Eigentümer ist, der ursprüngliche. Und der hatte nun nicht nur verlangt, dass sie aus ihrem Haus rausgehen, sie mussten es auch noch abreißen. Ja? Und zwar alles auf eigene Kosten. Und so haben auch die vorinstanzlichen Gerichte entschieden, zulasten dieser Familie. Das hat für großes Aufsehen gesorgt, weil man die Frage, ob die dann noch Amtshaftpflichtansprüche geltend machen könnten gegen das Amtsgericht, was damals den Fehler gemacht hat. Aber erstmal sah es richtig übel aus und jetzt kommt der Bundesgerichtshof als Retter. Und ich glaube, deswegen ist es auch eben zum Urteil des Jahres geworden, weil es eben zeigt, dass der BGH quasi in der Lage ist, sich selbst zu korrigieren und große Gerechtigkeitsfragen zu lösen versteht.
Also für die Klausur kann man sich merken, die arme Familie, das war eigentlich der Grund, weswegen man da anders entschieden hat.
Ja, das ist sozusagen die umgekehrte Schweinehund-Theorie. Hier ist es die arme Familientheorie.
Ja, es ist eigentlich selten, dass im Recht jemand so übel dran ist wie dann. Du kannst ja gleich nochmal sagen, Fix, aber dass man sozusagen wirklich mit leeren Händen dasteht, das ist schon eher ungewöhnlich. Normalerweise hat man ja dann, man verliert irgendwas, aber man bekommt dann irgendwas anderes oder so.
Standen sie aber doch auch nur, weil doch die Rechtsprechung bis dahin des BGH auch ziemlich umstritten war, oder? Also, dass es da gar keinen, dass da unterschieden wird zwischen dem Hausneubau und den Sanierungen, die man ja ersetzt gekriegt hätte.
So sieht es ja eigentlich auch das Eigentümer Besitzerverhältnis, die Regeln dazu vor, dass eben der Verwendungsersatz, ja, dass der ausgeglichen werden muss. So, und jetzt war aber die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, Verwendungen auf die Sache ist nur, wenn es wirklich auf die schon bestehende Sache verwendet wird. Das heißt, wenn auf dem Grundstück schon ein Haus steht und die Familie, die eingezogen hätte, hätte es aufwendig saniert, hätte goldene Armaturen eingepflegt. Ja, das wären Verwendungen auf die Sache. Aber auf dem Grundstück stand nur ein Holzschuppen und sie haben das Haus komplett neu gebaut. Und da hatte eben der BGH früher gesagt, das ist keine Verwendung auf die Sache, weil es ist ja neu gebaut. So. Und jetzt wurde das eben aufgebohrt, wurde gesagt, das ist wertungsmäßig, kann es keinen Unterschied machen. Und jetzt ist es eben so, der BGH sagt, der gutgläubige Besitzer, ja, der ein Haus auf diesem Grundstück gebaut hat, der das Grundstück zurückgeben muss, für den ist dieser Neubau eine ersatzfähige Verwendung im Sinne von § 996 BGB. Und das heißt, die Familie muss das Grundstück nur Zug um Zug gegen Erstattung der Baukosten und der Wertsteigerung herausgeben. Wie gesagt, der BGH ist hier als Retter in der Not eingesprungen, so wie man das von einem obersten Bundesgericht sozusagen als allgemeiner Bürger auch erwartet.
Ja, warum ist der Fall da so hoch eingestuft worden? Ich glaube wirklich, weil es auch so eine Gerechtigkeitsfrage ist. Man sieht wirklich so, man sitzt da davor und denkt so, das kann nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein, dass das Recht dieses Ergebnis produziert.
Es ist ein komplexer Fall. Unser Kollege Max Kolter hat das ganz klar und super verständlich aufgeschrieben. Bringen wir euch, wie auch weitere Hinweise für unsere LTO-Berichterstattung, alles in die Shownotes.
Kommen wir zur nächsten Rubrik, das kuriose Urteil des Jahres. Wir fangen an, wie immer, bei den Dinge, die am wenigsten Stimmen bekommen haben, das war zum Beispiel der Rapper Flair, der haftet für sein Publikum. Da ging es konkret um ein Konzert, wo er das Mikrofon ins Publikum hielt und das Publikum schon wusste, was es jetzt singen muss, nämlich etwas, was eigentlich Flair nicht mehr singen durfte oder rappen durfte, weil es da Ordnungsverfügungen gab. Und dann ging er zum Bundesverfassungsgericht und das sagte, wer den Auftritt steuert, verantwortet auch das, was er provoziert. Ein Thema, bei dem auch Herr Höcke vielleicht ganz gut mitdiskutieren kann. Zweiter Platz von hinten war ein kurioses Urteil, das ich gar nicht so kurios fand. Ich weiß gar nicht, wer das hier in dieser Rubrik nominiert hat. Da ging es um einen mangelhaften Warentest, einen Test der Stiftung Warentest. Ja,
kurios, weil der Warentest, der die Waren auf Mangelhaftigkeit prüft, selber mangelhaft ist. Deswegen.
Ja, und wenn jetzt die Gegner der Meinungsfreiheit selber auf die Meinungsfreiheit pochen, dann ist es auch kurios.
Richtig.
Ne? Also so.
So ist es.
Nein, also so.
Das ist nicht Christians Humor, der findet das ganz normal.
Dann gab es noch einen Fall, da ging es um eine Kreuzfahrt und da haben Gäste ins Glas gepinkelt und wurden dafür ausgeschlossen.
Nur einer, glaube ich.
Ja, die waren irgendwie zu zweit und einer hat gepinkelt, ne? So war es, glaube ich. Aber und dann wurden vielleicht sogar beide ausgeschlossen, ich weiß nicht mehr genau. Also es ist ja auch völlig egal, jedenfalls, was wir uns merken müssen. Also das ist natürlich auch was fürs Leben, was wir hier lernen. Nicht ins Glas pinkeln auf einer Kreuzfahrt. Und ich denke, das kann man
Nein,
auch verallgemeinern
doch,
für Bahnfahrten.
Doch, einmal
darfst
du, ja.
Felix, man pinkelt nicht ins Glas, weder auf einer Kreuzfahrt noch ja, sonst keine, irgendwo. Es gibt da Toiletten auf so einem Kreuzfahrtschiff.
Ja, aber er wurde ja ausgeschlossen und er ist dagegen vorgegangen und das Gericht hat gesagt, einmal reicht nicht. Erstmal hätte er abgemahnt werden müssen.
Das war also das ins Glas pinkeln Urteil. Hat immerhin 12% bekommen, weil das ist ja nun wirklich auch kurios. Und nun kommen wir zu Platz 3 und dann wird uns Annelie vorstellen.
13% für ein böses Urteil, in dem das AG Köln einen Familienrechtsanwalt gerügt hat. Was war da los? Also ein Anwalt hat einen Schriftsatz eingereicht und der Amtsrichter am AG Köln hat den sich angeguckt und hat eine ganze Reihe Fehlzitate entdeckt. Und jetzt war das aber nicht so, dass da einfach mal irgendwie Randnummern verwechselt oder alte Auflage oder sowas, sondern der Schriftsatz war mit KI erstellt und die Fundstellen waren frei erfunden. Also die liebe KI hat mal wieder halluziniert und hat sich einfach irgendwas ausgedacht. Und das fand dieser Familienrichter nun gar nicht lustig und hat das eben auch sehr deutlich in sein Urteil reingeschrieben und ist auch so weit gegangen zu sagen, er sehe darin einen Verstoß gegen § 43a Absatz 3 der Bundesrechtsanwaltsordnung, die nämlich dann eingreift, wenn der Rechtsanwalt bewusst Unwahrheiten verbreitet.
Der Vorsitzende hat ja quasi in sein Urteil eine Unterlassungsverfügung gegen den Anwalt integriert, indem er gesagt hat, der Verfahrensbevollmächtigte hat derartige Ausführungen für die Zukunft zu unterlassen, da sie die Rechtsfindung erschweren, den unkundigen Leser in die Irre führen und das Ansehen des Rechtsstaates und insbesondere der Anwaltschaft empfindlich schädigen. Und da wurde jetzt aber dann bei uns auch bei LTO, da hat Herr Professor Volker Röbermann was zugeschrieben, ist es denn jetzt wirklich eine Berufsrechtsverletzung oder ist es wirklich ein bewusster Verstoß?
Aber eigentlich ist es genau wie beim Pinkeln ins Glas, ne? Also selbst wenn das jetzt kein Berufsrechtsverstoß ist, man macht das einfach nicht. Man kann nicht einfach einen Schriftsatz von der KI schreiben lassen und nicht mal mehr nachgucken, ob es die entsprechenden Fundstellen überhaupt gibt.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, es sind genau das Jahr, in dem dieses Thema virulent geworden ist. Ja? Die Anwälte beginnen mit KI jetzt wirklich konkret zu arbeiten. Und wir merken alle, na, was wird die KI in Zukunft für unsere Arbeit ersetzt? Wie wird sich die Rolle der Anwaltschaft verändern, reduzieren, verlagern? Und ja, das ist natürlich wirklich ein großer Umbruch, der da gerade im Moment stattfindet. Ich glaube, in Zukunft wird es diese Fälle, die da vom AG Köln entschieden wurden, nicht mehr geben. Und zwar, warum wird es sie nicht mehr geben? Einfach deswegen, weil die KI so gut ist, dass der Richter einfach nicht mehr merken wird. Ja, und das wird der Grund sein.
Die KI wird deswegen besser werden, weil sie ja auch ganz anders aufgebaut sein wird. Ne? Wir haben jetzt ja eine KI, die halt auf dem basiert, was überhaupt verfügbar ist. Und gerade in Deutschland ist ja viel zu wenig verfügbar. Und wenn es erstmal KI-Anwendungen gibt, die dann natürlich bezahlt werden müssen, wo dann alle Urteile drin sind, dann kann der KI natürlich damit auch ganz anders arbeiten, als wenn sie jetzt nichts findet und dann irgendwas erfinden muss, ne, damit sie irgendwie freundlich, wie sie ist, dir eine Antwort geben kann.
Ja, an der Stelle können wir natürlich mal Werbung in eigener Sache machen. Wolters Klüver hatte jetzt den Workspace Libra gekauft und daher verbindet natürlich dann beides zusammen. Content und Künstliche Intelligenz. Und dann ist natürlich die Gefahr solcher Fehler minimiert.
Ich würde auch sagen, man lehnt sich nicht aus dem Fenster, wenn wir behaupten, dass dieses Thema uns auch noch öfter beschäftigen wird.
Christian, arbeitest du denn schon mit KI? Hast du denn schon mal hier was abgeliefert bei uns, wo du die KI befragt hast?
Nee, natürlich nicht. Also so, ich streite mich ständig mit der KI, weil sie so viel Fehler und Mist produziert und denke jedes Mal an dich, dass du behauptest, dass man damit arbeiten könnte und denke, der arme Felix, wie wird es mit ihm enden?
Bezahlst du denn dafür oder welche Version nutzt du da?
Nein, ich bezahle nicht dafür und habe 4.
Aha, gut. Keine weiteren Fragen, die Verhandlung ist geschlossen. Du musst natürlich dafür bezahlen. Wenn du natürlich die Billo-Version nimmst, dann kommt natürlich auch noch ein Billo-Ergebnis raus. Du musst dir Zeit zum Nachdenken geben. Wenn du 2-3 Minuten nachdenkst, kommt schon erstaunlich viel bei rum.
Das ist wie bei uns allen. Wir denken auch nur nach, wenn wir dafür bezahlt werden.
Wir werden ja schon damit an dem Punkt bleiben wollen, dass Menschen irgendwie für diese Ergebnisse, die irgendwo in der Anwaltschaft oder in den Medien produziert werden, die Verantwortung übernimmt. Und dann rücken wahrscheinlich, das hast du, Felix, ja auch schon angesprochen, möglicherweise auch so Berufsbilder halt in eine andere Richtung. Das heißt, Leute werden in Positionen kommen, wo die eher prüfen und kontrollieren und dann die Verantwortung für irgendwelche Prozesse übernehmen, aber vielleicht nicht mehr so sehr dabei beschäftigt sind, 15.000 Zeichen in den Computer zu tippen.
Ja, ich glaube, es ist auch mehr als jetzt nur Verantwortung zu übernehmen für die Inhalte, sondern es ist eben wirklich auch die Frage, ob wir noch einen Wert darin sehen, dass ein Text von einem Mensch geschrieben ist und dass ein Mensch darüber nachgedacht hat, auch wenn der langsamer ist als eine KI und wenn der vielleicht nicht in dieser Art und Weise Informationen verarbeiten kann, aber wenn er gleichzeitig einfach nur deswegen, weil es eben ein Mensch ist und weil wir vielleicht in der Gesellschaft leben wollen, in der Menschen ihre Inhalte untereinander austauschen.
Das ist ein Menschensiegel.
Naja, klar, das ist das, worauf es hinaus soll.
Also wie hausgemacht.
Ich schwöre, es war der Mensch.
100% menschlich.
Es ist aber auch schon bewiesen, ich glaube, da gibt es schon erste Untersuchungen zu, dass die KI auch wirklich immer neue Sachen vom Menschen braucht, weil sie sonst sich selbst reproduziert und immer schlechter wird.
Ob wir nur noch Futter sein wollen für die KI oder ob wir die KI nur nutzen wollen, um uns zu unterstützen.
Das ist vielleicht die leise Hoffnung für die Menschheit ganz am Ende von diesem Thema.
Ja, so viel zur Zukunftsfrage künstliche Intelligenz. Wir sind ja eigentlich bei den kuriosen Urteilen und jetzt kommt Platz 2.
Ja, Platz 2 mit 20%. Fiel auf ein Urteil vom Amtsgericht Frankfurt zur Straftat der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr. Strafbarkeit, das wissen wir, braucht Vorsatz. Der Angeklagte aber sagte hier, ich habe gar keinen Tropfen Alkohol getrunken, ich habe nur Moncherie gegessen. Und hier sagt auf jeden Fall der Angeklagte, kein Vorsatz, es war alles Moncherie. So, und was macht ein gutes deutsches Gericht? Geht natürlich dieser Frage nach. Ist das plausibel? Könnte es sein, dass er allein durch den Verzehr von Moncherie 1,32 Promille hatte?
Felix, wie viele Moncherie muss man essen für 1,32 Promille?
Das wurde natürlich durch einen Sachverständigen erörtert und der kam darauf, dass er 132 Moncherie per Liter essen hätte müssen. Wird er das bestätigt, das ohnehin schon skeptische Gericht in seiner Tendenz und sagt, es ist unwahrscheinlich. Und vor allem sagt es auch, wenn du wirklich so viel Pralinen gegessen hättest, ja, dann hättest du es auch sicherlich gemerkt, dass der Alkohol drin ist. Ja, irgendwann hättest du dir doch mal gedämmert, dass dir da irgendwas mit passiert.
Weil es auch so lange dauert, bis man die alle gegessen hat, wahrscheinlich, bis der Alkohol schon gewirkt hätte, oder?
Deswegen sagt es absolut fernliegend, dass der Mann die Schokolade als halbenlosen Snack missverstanden hat. Ne, die haben sich so ein bisschen drauf eingelassen, auf die Argumentation. Ja, und gesagt, okay, es waren die Pralinen, quasi in dubio pro Praline. Aber dann gesagt, na gut, aber dann hättest du es auch merken müssen, dass der Alkohol drin ist und dann hättest du auch Vorsatz gehabt.
Jedenfalls merkt man sofort, Felix, wenn du jetzt diese Zitate aus der Entscheidung referierst, dass die Richter da auch eine gewisse Freude vielleicht dran hatten, das sozusagen rhetorisch jetzt nochmal so aufzuarbeiten. Also ein harmloser Snack oder so, das ist ja schon sehr schön.
Ja, ist man doch dankbar, oder? Als Gericht, wenn man so einen lustigen Fall hat.
Vielleicht haben sie sich ja auch selber so ein bisschen sachkundig gemacht beim Abfassen des Urteils. Ja, also das war wirklich ein skurriler und kurioser Fall. Und jetzt kommen wir zum Sieger dieser bedenkenswerten Rubrik. Und hier geht es um Arbeitsrecht.
Ja, also ihr wart euch ja sehr sicher, was hier den Platz 1 belegen soll in dieser Rubrik. Und mit 48% habt ihr den Jurastudenten auf den Platz 1 gewählt, der in einem Arbeitsrechtsstreit eine 100.000 Euro hohe Entschädigung herausgeklagt hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, der meistgelesenste Artikel der LTO dieses Jahr oder so.
In der Tat, es war der meistgelesene Artikel mit 500.000 Leser. Aber der Grund ist doch hier, die meisten, die uns hören, sind ja Juristen und viele Jurastudenten und die freuen sich natürlich hier, wenn der Jurist hier sich nicht verarschen lässt und für Recht und Ordnung einsteht und dann auch noch belohnt wird mit 100.000 Euro. Und warum?
Nicht nur 100.000 Euro Jahreseinstiegsgehalt, sondern schon als Jurastudent 100.000 Euro gleich von seinem Minijob-Arbeitgeber rausführen. So fängt eine juristische Karriere an. Also, um was ging's? Um es nochmal kurz zu rekapitulieren. Junger Mann, Jurastudent, wir haben es schon gesagt, arbeitete in der Gastronomie, unter anderem da als Kellner. Und dann war es aber auch anscheinend durchaus arbeitspolitisch engagierter junger Mann war, hat er vorbereitet, einen Betriebsrat zu gründen, da wo er gearbeitet hat. Das hat dem Arbeitgeber offenbar aber gar nicht gefallen und er hat ihn dann erstmal gar nicht mehr zum Dienst eingeteilt. hat dann über Monate verweigert, dass er da weiter seine Arbeit machen kann. Da hat er als Student versucht, Annahmeverzugslohn zu verlangen. Dann sollte er wieder zur Arbeit erscheinen, aber nicht mehr im Service, also vorne, sondern hinten in der Küche. Darauf hat er sich dann geweigert, da weiterzuarbeiten, und der Arbeitgeber hat eben dann fristlos gekündigt. So, und das fand ich eigentlich jetzt am spektakulärsten, als ich mir nochmal angeschaut habe. Der Jurastudent hat dann 36 Klageanträge eingereicht. Ja? Also er wollte eine ganze Menge, und das ist angefangen von Schadensersatz für die Zeit nach der ausgesprochenen Kündigung, wo er nicht mehr arbeiten durfte, bis hin zu entgangenes Trinkgeld, immerhin 100 Euro pro Schicht. Dann noch so Besonderheiten der Gastronomie, was ich auch nochmal gelernt habe. Es gibt da so Gläsergeld, das wird dann den Kellnern 2 Euro jeden Tag da abgezogen vom Lohn, ja, weil die davon ausgehen, welche Gläser werden da beim Dienst kaputt gemacht. Dann die Arbeitskleidung, die mussten die auch, die Bediensteten da selbst waschen, und es wurde nicht entlohnt. Dann hatte man ihm verschwiegen, dass er eigentlich hätte Urlaub nehmen dürfen, der Jurastudent. Ja. Da hat er jetzt am Ende dann 6 Monate insgesamt Urlaub noch zugesprochen bekommen. Ne. Also wenn man das allein schon dann monetär beziffert, das, wie man in meiner Heimat in Hesse sagt, das schleppert sich ganz ordentlich da zusammen.
Das schleppert sich. Das Ganze liest sich wie quasi ein Lehrbuch für Arbeitnehmerrechte, die einen Betriebsrat gründen wollen. Deswegen ist.
Also was vielleicht noch ein bisschen kurios ist, vielleicht noch 2 Aspekte. Zum einen, unter diesen 36 Klageanträgen wollte er zurück aufgenommen werden in die Team-WhatsApp-Gruppe, ja, wo sich das Team organisiert. Da wurde er rausgeschmissen, hat er sich quasi jetzt wieder eingeklagt. Also weißt du, wie oft das schon vorgekommen ist? Das fand ich doch kurios. Und dann auch noch spektakulär, er hat eine schriftliche Entschuldigung verlangt vom Arbeitgeber, weil er sich altersdiskriminiert gefühlt hat, weil der Arbeitgeber sowas gesagt hat wie, ja, das trifft dich ja nicht so hart, du bist ja noch erst 24 und hast keine Kinder und so, sozialverträglich und so weiter. Und da hat er gesagt, nein, dafür möchte ich eine schriftliche Entschuldigung haben. Und da hat das Landesarbeitsgericht München gesagt, jawohl, die bekommst du, und zwar auf der Linie mit der neuesten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der nämlich auch gesagt hat, die schriftliche Entschuldigung, die kann eine Form sozusagen der Wiedergutmachung da sein. Also das nehmen wir auf jeden Fall aus dem Fall noch mit. So kommt ihr also zu 100.000 Euro Entschädigung im Arbeitsrecht. Das klingt eigentlich wie eine Anmoderation für so ein YouTube-Video. Einfach in der Gastronomie einen Betriebsrat gründen und dann stabil vor Gericht dagegenhalten.
Die folgenden 3 Gesetze haben es nur zu 8-12% Zustimmung als Gesetzesjahres geschafft. Da haben wir das kürzlich vom Bundestag verabschiedete Rentenpaket mit 8%. Ihr habt es mitbekommen, die junge Generation, die jungen Wilden in der CDU haben aufbegehrt für mehr Generationengerechtigkeit, allein vergeblich. Digital Service Act, der ist zwar jetzt nicht von letztem Jahr, aber es wurde eben unglaublich viel darüber diskutiert. Da haben wir oben jetzt das schon angedeutet gehabt, Thema Meinungsfreiheit, ja. Trusted Flagger, also Organisationen, die sich bewerben können, um dann gewisse Posts zu melden. Haben die eine problematische Stellung oder nicht? Hat auch nicht so viel von euch interessiert. Und das Selbstbestimmungsgesetz, vielleicht auch ganz gut, dass es nicht so als Gesetz des Jahres gewählt wurde, zeigt vielleicht auch, das ist ein gehyptes Thema, was für Empörung sorgt aus bestimmten Kreisen, aber eigentlich doch alles in Ordnung ist, wenn jeder das frei wählen kann. Die Gesellschaft geht jedenfalls daran nicht zugrunde. Wichtigere Gesetze hingegen waren, und zwar auf Platz 3, Markus.
Ja, Felix, das Gesetz zur Streitwerterhöhung.
Das war richtig Schönes.
Ja, das ist natürlich nicht so ein polarisierendes Thema wie das Selbstbestimmungsgesetz. Mit 17%, also steckt noch genug Ernst hier in allen, die hier bei der LTO mit abgestimmt haben. Da ist das Gesetz über die Streitwertgrenzenerhöhung auf den 3. Platz gewählt worden. Ja, da geht es darum, dass die Streitwertgrenze von 5.000 auf 10.000 Euro angehoben wird. Das heißt jetzt, bis zu dieser Grenze sind die Streitigkeiten in Zukunft beim Amtsgericht. Das ist da jetzt zuständig und da besteht eben auch kein Anwaltszwang. Bisher galt bei einem Wert von über 5.000 Euro, da ist das Landgericht zuständig gewesen. Das heißt, jetzt erhöhen sich eben die Fälle, das hat auch was damit zu tun, mit Rückgang bei den Eingangszahlen, Zivilgerichten und so weiter. Jetzt erhöht man eben sozusagen das Pensum bei den Amtsgerichten.
Ja, Markus, das erklär doch direkt mal eben. Also bis jetzt ist doch immer so, die Justiz sagt eigentlich immer, wir haben zu viel zu tun, wir haben zu viel zu tun und wir haben eigentlich viel zu wenige Richterinnen und Richter. Nur bei den Amtsgerichten, da gingen die Eingangszahlen immer so ein bisschen zurück. Und da sagt man jetzt, die Amtsgerichte, die brauchen irgendwie mehr Verfahren und deswegen ändern wir jetzt das Gesetz und setzen diese Streitwertgrenze hoch. Warum denn eigentlich?
Ja, es ist natürlich eine Ressourcensteuerung, also zu gucken, dass wir jetzt nicht weniger Amtsrichter brauchen. Das ist quasi Arbeitsbeschaffung, ja, sollen mehr Fälle dahin kommen. Es gibt natürlich auch einige Verfahren, wo man sagt, die sollen sowieso bei den Amtsgerichten bleiben. Das sind so Nachbarschaftsstreitigkeiten, also da, wo man sagt, das ist sowieso sinnvoll, dass da vor Ort irgendwie entschieden wird.
Also unterm Strich halte ich das auch für sinnvoll. Die Frage ist natürlich, ob man diese Argumentation, kurz erstens ist das alles nicht so ganz klar, wie es was mit diesen Zahlen auf sich hat. Dann gibt es Studien, wo es heißt, die Bürger scheuen die Klagen eigentlich eher wegen hoher Kosten oder langer Verfahrensdauern oder unsicherer Erfolgsprognosen. Dann wird immer wieder gesagt, ja, wir wollen die Amtsgerichte alle in der Fläche erhalten. Da fragt sich natürlich auch, ob das ist das eigentlich wirklich noch der Ansatz, den man braucht. Oder müsste man vielleicht sagen, brauchen mehr Digitalisierung in der Justiz, Videoverfahren, sozusagen leichtere Kommunikation, elektronisch und so weiter und so fort. Also könnte man ja auch andere Ansätze dafür wählen, dass die Justiz irgendwie bürgernäher und zugänglicher wird, als dass man jetzt immer mit diesen Amtsgerichten argumentiert, die sozusagen möglichst in jeder Kleinstadt wirklich dann auch vor Ort sein sollen.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, es ist ein Element in so einem größeren drüber nachdenken, wie sieht es die Zukunft von Justiz aus. Schon gesagt, ich glaube, aber so wird das auch verstanden. Ne? Aber es ist natürlich einfach ein sehr einschneidendes, um es jetzt mal so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen, nochmal so ein sehr einschneidendes Gesetz, weil es natürlich eben für alle, die was mit Prozessführung in Deutschland zu tun haben, wichtig ist und natürlich Änderungen ergibt.
Okay, so viel zum Gesetz zur Streitwerterhöhung. Kommen wir nun zu Platz 2 des Gesetzes des Jahres.
Ja, das war das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Da geht es darum, wie die Bundeswehr attraktiver werden kann, um mehr Soldaten zu haben. Wir haben eine Sicherheitslage und da gibt es Absprachen auf NATO-Ebene und Deutschland muss und will auch mehr Soldaten bei der Bundeswehr haben. Da ist ein gewisser Mangel von mehreren 10.000 im Moment. Und dieses Wehrdienstmodernisierungsgesetz setzt zunächst erstmal auf Freiwilligkeit. Freiwilliger Wehrdienst soll attraktiver werden, besser bezahlt und so weiter. Und dann soll im zweiten Schritt jeder junge Mensch einen Fragebogen bekommen. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen dürfen ihn ausfüllen und außerdem sollen alle jungen Männer gemustert werden, also der gesamte Jahrgang. Das ist der zentrale Dreischritt des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes. Und ich glaube, dass es nicht aus diesen Gründen hier gewählt wurde zum zweitwichtigsten Gesetz des Jahres, sondern eher zu Dingen, die dann in diesem Umfeld noch mitdiskutiert worden ist, und zwar die Wehrpflichtfrage, die aber in diesem Gesetz nicht eingeführt wird, sondern nur angedeutet sozusagen als Absichtserklärung des Gesetzgebers, dass wenn nämlich diese drei Mechanismen nicht dazu führen, dass es genügend Soldaten gibt bei der Bundeswehr, dann soll es eine Bedarfswehrpflicht geben. Die heißt, nicht der gesamte Jahrgang wird eingezogen, sondern nur so viele, wie halt fehlen, abzüglich der Freiwilligen. Das können dann auch nur 5.000 oder 10.000 sein.
Warum angedeutet? Das ist doch geregelt, die Bedarfswehrpflicht dann.
Das ist absurd, oder? Dass die haben quasi reingeschrieben, wenn wir das dann machen wollen, dann brauchen wir halt ein neues Gesetz.
Genau.
Das ist ja echt absurd. Das kann man eigentlich in jedes Gesetz reinschreiben. Kann ich auch reinschreiben, Strafrechtsreform machen wir vielleicht in 5 Jahren auch nochmal. So, müssen wir dann nochmal drüber entscheiden.
Das war insofern jetzt wichtig, weil ursprünglich im Regierungsentwurf aus dem Verteidigungsministerium war eben vorgesehen, dass es dann per Rechtsverordnung geht. Aber da haben dann eben auch Juristen gesagt, das kann nicht sein. Wesentlichkeitsprinzip und auch, ja, also so Grundrechte sind da ja auch massiv betroffen. Das muss per Gesetz erfolgen und dem ist die Bundesregierung jetzt auch gefolgt und hat sozusagen ihren Lernprozess dokumentiert, indem sie gesagt hat, wenn wir eine Wehrpflicht brauchen, dann wird die per Gesetz eingeführt. Das ist sozusagen auch ein Versprechen. Aber es treibt die Leute natürlich deshalb um, weil eben es auch so ein massiver Einschnitt ist, ne? Also wo man dann seine Jugend dem Staat zur Verfügung stellen muss und natürlich auch immer noch verweigern kann, aber dann muss man halt Zivildienst machen. Also das sind einfach sehr massive Einschnitte und deswegen, glaube ich, hat dieses Gesetz, in dem das alles nur angedeutet ist, hier Platz 2 erreicht.
Also ich glaube, es geht auch vielleicht sogar noch ganz grundsätzlich um so ein Gefühl, dass es so ein Zeichen einer Zeit ist, in der wir leben. Ne? Also dass wir diskutieren jetzt wieder über Wehrpflicht, auch wenn die jetzt da so noch nicht drinsteht. Das ist, jetzt gibt es erstmal nur dieses Schreiben für alle. Das ist aber schon einfach ein anderes Gefühl als das man bisher hatte. Ja, wir haben Frieden in Europa. Wir brauchen eigentlich nur noch so eine ganz kleine Bundeswehr-Eingreiftruppe und so. Und jetzt geht das wieder los, dass der Staat die jungen Leute anspricht und sagt, wir brauchen euch für den Wehrdienst. Und dann ist die Diskussion über eine verpflichtende Wehrpflicht ist da. Und dann geht es auch einfach darum, ich finde, das kann man bei dem Thema nicht aus dem Blick verlieren. Es geht letzten Endes darum, junge Leute dafür zu rekrutieren, dass sie auch in den Krieg ziehen. Und das sind Kriege, die diese Generation überhaupt nicht zu verantworten hat. Und da kann ich wirklich jeden von den Schülerinnen und Schülern und jungen Leuten verstehen, die da gerade auf der Straße stehen und dagegen demonstrieren.
Was ist das für eine Logik?
Auch wenn ich persönlich sagen würde, eine Wehrpflicht ist jetzt gar nicht ein falscher Schritt. Ging mir einfach nur darum darzustellen, ich glaube, ist dieses Gesetz, das steht jetzt einfach so im Zentrum von so einer Debatte. Und da geht es, glaube ich, auch ganz stark um so ein Gefühl, dass man zu der Zeit hat, in der wir gerade leben und zu diesen Unsicherheiten und zu diesen drohenden Kriegen in Europa. Ich glaube, daraus entsteht die Bedeutung dieses Gesetzes.
Ich finde, das ist ein super Punkt. Also das würde ich auch sagen, das ist als Zeichen, das ist ein Unterschied, ob sozusagen die Wehrpflicht in unserer Zeit ja sozusagen immer existiert hat und man musste sich irgendwie dazu verhalten oder ob sie quasi nochmal aus dem Nichts neu eingeführt wird, weil es dafür einen Sicherheitsanlass gibt.
Aber deswegen ist natürlich auch nicht aus dem Nichts, weil der Sicherheitsanlass ist kein Nichts, sondern das ist ein sehr guter Grund.
Nee, nicht aus dem Nichts, aber ich meine, es wird sozusagen aus dem Off geholt. Also es wird sozusagen wieder neu eingeführt, aktiv eingeführt. Diesen Schritt mein Anliegen.
Christian, hast du denn gedient?
Ja.
Boah, als was denn?
Richtkreiskanonier.
Was macht der denn da so?
Artillerie.
Könntest du denn auch noch eingezogen werden?
Nee, ich habe nach einem Vierteljahr verweigert, nach dem Grundwehrdienst.
Ach so, das hast du eben verschwiegen. Warum hast du verweigert?
Du hast uns noch versprochen, die Geschichte, Christian.
Das dauert zu lange. Und dann habe ich noch anderthalb Jahre Zivildienst geleistet. Also ich habe insgesamt 2 Jahre gedient. Also so, ne, wenn die jungen Leute sich heute über 6 Monate beschweren, das war damals noch ganz anders.
So, und Markus, hast du gedient?
Nee, ich habe Zivildienst gemacht.
Ah, ich auch. Und Annelie, hast du gedient?
Nein.
Würdest du gerne dienen?
Müsste das nicht dann jetzt der Fall werden? Müssen die Frauen nicht irgendwie alle Gleichberechtigung? Sollte man nicht dann da auch Gleichberechtigung schaffen?
Also ich glaube tatsächlich, dass es einerseits schon gute Argumente gab, vielleicht auch noch gibt, dafür, dass man gesagt hat, man hat Frauen nicht eingezogen. Aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich, würde es eher der Zeit entsprechen, wenn man tatsächlich zu einer verpflichtenden Wehrpflicht kommt, dann für alle. Ich glaube, man würde damit auch viele Fragen auflösen. Es ist eigentlich nicht mehr wirklich einzusehen, dass man sagt, irgendwie es müssen nur Männer in die Bundeswehr gehen. Es verändert sich ja auch die Art und Weise der Kriegsführung. Man würde diese Themen umgehen, was ist eigentlich mit der Selbstbestimmung über das eigene Geschlecht, was ist mit Menschen, die queer sind oder die trans sind. Wenn es sozusagen wirklich eine allgemeine Wehrpflicht gibt für alle jungen Menschen, dann haben natürlich alle nach wie vor das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Aber es ist eigentlich, glaube ich, nicht mehr wirklich zu argumentieren, dass man da noch einen Unterschied macht. Würde sicherlich der Bundeswehr guttun und würde vielleicht auch eine Kultur in so einer Armee verändern. Ne? Es ist jetzt ja auch nicht so, dass es das nicht anderswo auf der Welt schon gibt, eine allgemeine Wehrpflicht.
Spannende Fragen soweit zu Platz 2. Und was ist denn nun das Gesetz des Jahres 2025? Annelie, verrate es uns.
Das Gesetz des Jahres 2025 ist die Grundgesetzänderung zur Lockerung der Schuldenbremse und zur Errichtung eines Sondervermögens. Also genau das, worüber wir vorhin schon geredet haben. Im März hat der damals noch alte Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit von Union, SPD und Grünen dieses Finanzierungspaket gebilligt.
Okay, wir haben ja schon darüber gesprochen, warum es zulässig war. Weswegen ist das ein nächstes Gesetz des Jahres? Warum ist das so bedeutungsvoll?
Ich glaube einfach, weil es um total viel Geld geht. Und weil es natürlich um eine andere Ausrichtung geht, als man die bis jetzt hatte. Ne? Also man hatte gesagt, so sparen, Schuldenbremse, es sollen nicht so viele neue Schulden gemacht werden. Und jetzt ist das einfach hinfällig. Also man hat eine Ausnahme für die Schuldenbremse festgelegt, dass Ausgaben für Verteidigung, da haben wir es wieder, Zivilschutz und Nachrichtendienste, ab einer bestimmten Höhe nicht mehr auf die Schuldenregel des Grundgesetzes angerechnet werden müssen. Also das heißt, das ist nach oben hin offen. Für diese Bereiche können neue Schulden aufgenommen werden. Und zusätzlich gab es eben noch dieses Sondervermögen über 500 Milliarden Euro für 12 Jahre für Investitionen in Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045. Und man hat ja jetzt gerade das Haushaltsgesetz 2026 verabschiedet. Das sieht Ausgaben in Höhe von fast 525 Milliarden Euro vor und neue Schulden in Höhe von insgesamt rund 180 Milliarden Euro. Das ist der zweithöchste Wert der Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Also es ist einfach eine neue Ausrichtung und die aktuelle Regierung kann sicherlich nicht sagen, wir haben kein Geld für diese Dinge.
Also im Moment ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie, ob das Geld jetzt wirklich für die Infrastruktur Ertüchtigung ausgegeben wird oder ob das nur praktisch dahin geschoben wird und Dinge dann gemacht werden, die dann Wahlgeschenke sind. Da kennt ja jeder die Beispiele, Gastro, Mehrwertsteuer, die Mütterrente und so. Und das ist im Moment, glaube ich, so der große Streitpunkt, um uns aus der Krise zu bringen. Da ist sicher notwendig, dass man gute Verkehrswege, aber auch natürlich braucht man gute Digitalisierung. Die Digitalisierung des Staates ist sicher was, was ja auch dazu zählt.
Meine Nichte, die ist gerade in China zum Studieren und dort in der Uni bringen Drohnen das Essen. In der Uni. Einfach mal so als Beispiel, und bei uns geht das Internet immer noch nicht.
Ja, aber das braucht sicherlich Geld, aber es ist auch irgendwie nicht mit Geld allein zu lösen. Ne? Also das ist eben die Frage, ob das dann wirklich auch irgendwo da ankommt, wo man es braucht. Und das ist ja auch die Kritik der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, dass die sagen, die Ziele sind nicht konkret genug festgelegt und es wird nicht sichergestellt, dass es wirklich in zusätzliche Maßnahmen fließt. Und es ist eigentlich auch nicht so richtig klar, bis wenn man das dann irgendwie alles zurückzahlen muss.
Gut, wir schließen damit die Rubrik Gesetz des Jahres.
Damit kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik Juristisches Ärgernis des Jahres. Christian, du hast ja vorhin schon vorgeschlagen, dass eigentlich Donald Trump das juristische Ärgernis des Jahres sein sollte. Ich würde sagen, der Innenminister wäre auch ein guter Kandidat dafür.
Das ist Trump-Verharmlosung.
Der hat es auf Umwegen auch reingeschafft. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die hinteren Plätze an. Das sind jeweils so 8-9%. Da haben wir einmal einen bayerischen Polizisten, der sich jahrelang übelst antisemitisch und rassistisch in Chats geäußert hat. Und trotzdem hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gesagt, der darf im Dienst bleiben. So, dann hatten wir eine Entscheidung des AG Bamberg, das den Chefredakteur des rechtspopulistischen Deutschlandkuriers verurteilt hat, weil er auf X ein bearbeitetes Foto von Nancy Faeser gepostet hat. Da stand dann unter ihrem Konterfei, ich hasse die Meinungsfreiheit, und das Gericht hat gesagt, das war eine bewusst unwahre Tatsachenbehauptung. Allerdings gab es da auch viele Stimmen, die gesagt haben, das war durchaus zu erkennen, dass es ein satirischer Charakter ist. Ja, und dann haben wir noch den ersten Fall, in dem der Innenminister schon mal eine unrühmliche Rolle spielt. Da geht es um die Afghaninnen und Afghanen, die derzeit sich immer noch in Pakistan aufhalten und denen nun droht, nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Sie sind da in Pakistan, weil sie Aufnahmezusagen aus Deutschland hatten. Die neue Bundesregierung hat dieses Versprechen aber gebrochen, um zu zeigen, wie hart sie gegen Migration vorgeht. Manche Gerichte haben die Aufnahme dieser Menschen verlangt, aber viele Fälle sind auch noch offen. Und damit kommen wir zu Platz 3.
Platz 3 ist der Freispruch eines US-militärischen Gerichts, was den Totschlag eines Deutschen angeht. Jetzt fragen Sie sich, warum jetzt die US-militärische Gericht? Es geht um einen Fall, wo deutsche Ermittler einen Totschlag in Deutschland abgegeben haben an die US-Militärgerichtsbarkeit. Und zwar in Wittlich. Da wurde im August 2023 ein deutscher Staatsbürger auf einer Kirmes erstochen und zwei US-Soldaten festgenommen und einer gestand die Tat mit den Worten: Ich bin einfach ausgerastet. Es gibt aber eine Besonderheit, was US-Soldaten angeht oder überhaupt NATO-Soldaten, das NATO-Truppenstatut. Und das sagt, dass solche Fälle abgegeben werden können an die jeweilige Gerichtsbarkeit der Armee, von der der Soldat stammt. Hier also die US-Militärgerichtsbarkeit. So, jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann machen die das eben. Fakt ist aber, er wurde da freigesprochen mit absolut merkwürdigen Begründungen.
Das heißt ja aber auch dann, wenn das Ganze, der Prozess jetzt vor einem US-Militärgericht stattfindet, dann ja auch amerikanisch, wie wir das auch aus dem Fernsehen kennen, also mit Jury und so weiter. Das ist ja dann auch eine ganz andere Art von Prozess, oder?
Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist so ein öffentlicher Prozess zwar, ja, auch vor dem US-Militärgericht, aber eben mit Jury. Und die Jury, die wusste aber von dem Geständnis zum Beispiel nichts. Das haben die der nicht gesagt, weil die Richterin eben gesagt hat, das ist unter Druck entstanden. Das Urteil, die genaue Begründung, die habe ich wirklich mehrfach nachgefragt und habe ich auch nicht bekommen. Und ich habe da so einen Artikel, das ein bisschen rausgearbeitet, auf welchen Ebenen da wirklich Justizversagen passierte. Ne? Das haben nämlich sowohl die deutschen Ermittler Fehler gemacht. Die haben zum Beispiel den Verdacht des Tötungsdeliktes im Protokoll nicht richtig übersetzt, beziehungsweise gar nicht übersetzt. Und sie hätten vor allem den Fall nicht abgeben müssen.
Achso, das steht sozusagen im Belieben der deutschen Justiz, ob sie den Fall dann abtritt oder nicht?
Es ist immer noch so, dass im Fall eines Totschlages Deutschland das Vorrecht der Strafverfolgung hat. Das ist auch im NATO-Truppenstatut geregelt. Das heißt, hier hätte ganz unproblematisch dieser Verzicht zurückgenommen werden können und die Deutschen hätten ermitteln, anklagen können. Das ist eigentlich so eine der Hauptsachen, die dann auch viele Leute aufgeregt hat und da viele Leute auch auf die Straße gebracht hat. Echt auch verfassungsrechtliche Probleme. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich klargestellt, dass Hinterbliebene von Opfern schwerer Straftaten aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht an Anspruch auf wirksame Strafverfolgung gegenüber der deutschen Justiz haben. Ja? Also das ist keine Strafverfolgung, ist nicht nur politische Erwartungshaltung, kann man ja mal machen oder nicht, oder kann man abgeben, sondern es ist ein Grundrecht, ein einklagbares Grundrecht. Und da liegt jetzt für mich auf der Hand, ne, dass jede Regelung, bei der schwere Straftaten in einem ausländischen Staat pauschal überlassen werden, also diesem verfassungsgemäßen Anspruch nicht gerecht werden. Aber die Familie, die konnte dagegen nicht mehr vorgehen, weil dann hätten die schon gegen die erste Entscheidung der Staatsanwaltschaft, den Fall abzugeben, vorgehen müssen. Ja, da laufen ja dann auch Fristen für die Verfassungsbeschwerde. Haben die aber nicht gemacht, weil sie eben auch erwartet haben, dass das US-Militärgericht wegen des Geständnisses, dass es da eben auch zu einer Verurteilung kommt. Sie irrten sich.
Und dann kommen wir zu Platz 2.
Auf Platz 2 ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gelandet zu den Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Und diese Zurückweisungen, die sind ja auch so ein Kerninstrument gewesen von, du hast ihn schon angesprochen, Annelie, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Der hat ja die Migrationswende ausgerufen und da sollte ein ganz wichtiges Element eben auch sein, diese Zurückweisungen, Grenzkontrollen, Zurückweisungen. Das VG Berlin hat aber im Sommer gesagt, nee, diese Zurückweisungen, die sind unionsrechtswidrig. Und das Interessante, warum das jetzt ja auch auf den zweiten Platz von euch gewählt worden ist, ist, dass der Innenminister sich danach ja beeilt hat zu sagen, naja, das Ganze war ja nur eine Einzelfallentscheidung, außerdem war das ein Eilverfahren, das Ganze ist also nur ganz, ganz vorläufig und sozusagen nicht so wichtig und nicht so grundsätzlich, ja.
Nehmen wir jetzt mal die andere Position, hat er damit nicht recht. Ist ja immer, den gucken sich ja genau die Leute an. Das ist doch eine Einzelfallentscheidung.
Ja klar, ne? Also Gerichte entscheiden ja immer quasi inter partes, also immer nur sozusagen über den Einzelfall von den Leuten, die da vor Gericht stehen, und die Entscheidungen der Gerichte, die haben ja auch nur, entfalten ja auch eine Bindungswirkung gegenüber denen, die da im Rechtsstreit mit drinstehen. Aber natürlich, das wissen wir natürlich alle, deswegen ist ja auch dieses ganze Anschauen, was Gerichte entscheiden, so interessant, dass die natürlich weitreichende Aussagen treffen, gerade auch mit den Begründungen, die sie dazu liefern, und durchaus ja ganz, ganz allgemein verbindliche Maßstäbe dann setzen können, die auch noch für viele andere ähnlich gelagerte Fälle natürlich auch eine sozusagen eine Wirkung entfalten.
Das war jetzt Entscheidende, dass es eben keine Gründe aus diesen drei Personen, diesen drei Somaliern gab, warum deren Zurückweisung rechtswidrig war, sondern dass es wirklich aus ganz allgemeinen Gründen, die sehr ausführlich dargestellt worden ist, mit ausführlicher Literaturanalyse und Rechtsprechungsanalyse vorgelegt.
Es war ja eigentlich auch nicht überraschend, denn es ist ja eine ganz, ganz herrschende Meinung gewesen, dass das nicht geht. Und für mich ist der Fall deswegen so interessant, weil da nochmal so diese unterschiedliche Denke zwischen Politik und Recht irgendwie eine Rolle spielt. Ja, man kann ja wirklich sagen, es ist doch total blöd, dass hier Leute durch die Länder gewunken werden, durch Polen und so weiter, und wir sollen die dann nicht zurückweisen dürfen, wenn die doch im anderen Land auch hätten aufgenommen werden können. Aber das ist eben die politische Bewertung, das kann man ja so sehen, aber dann muss man es eben politisch ändern. Und das Recht sagt nun mal eindeutig durch die Verteidiger und durch das EU-Recht, dass es eben nicht so einfach geht mit der Zurückweisung. Ich habe mich oft gewundert über Leute, die eigentlich aus dem bekannten Freundeskreis Juristen sind, die sagen, ja, aber es ist doch auch, muss doch irgendwie gehen, es zurückweisen. Und die das im Grunde dann auch so verteidigt haben, denen das Recht dann plötzlich auch egal ist, weil sie das Ergebnis teilen.
Aber es ist nicht auch interessant, dass es auch ein fortdauerndes Ärgernis eigentlich noch ist, weil es hat sich ja nichts geändert. Also es gibt ja immer noch Grenzkontrollen, es gibt immer noch Zurückweisungen.
Ja, und es ist aber immer noch eine reine Symbolik, ne? Also so diese Zurückweisung heißen ja nur, du wirst in das Nachbarland, in dem Fall Polen, zurückgeschickt, und dann probierst du es am nächsten Tag wieder, dann wirst du zurückgeschickt und dann merkst du, dass du vielleicht nicht über diese Brücke gehst dass du dann halt irgendwie einen Weg über die grüne Grenze suchst, und dann, wenn du da den Korridor durchschritten hast, dann kriegst du genau dieses Dublin-Zuweisungsverfahren. Es ist wirklich reine Symbolik, die auch selbst aus der Logik der Befürworter dieser Maßnahme eigentlich nur eine Abschreckungswirkung hat für diejenigen, die keine Ahnung haben.
Aber es ist auch interessant, wie nonchalant damit umgegangen wird. Wir haben ja auch eine Recherche bei der LTO dazu nochmal gemacht, dass in diesen ganzen Einzelfällen die Zeichen da eher vom Innenministerium auf Rückzug stehen. Ja, also ich glaube auch, dass dieses Thema eigentlich für die Innenpolitik durch ist. Christian, wie du gesagt hast, so richtig einen Unterschied macht das eh nicht. Ja, wir können ab und zu mal berichten, Zahlen sind irgendwie runtergegangen an der Grenze. Weiß nicht, warum sind die runtergegangen? Routen haben sich verändert, Migrationsbewegungen verändern sich und so. Ob das jetzt irgendwie auf die Zurückweisung zurückzuführen ist, also was die für eine Ausstrahlungswirkung haben, ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Frage.
Genau, und das finde ich das, was uns so ärgert, finde ich auch als Juristen oder auch eben ärgern muss, ja, dass sich der Innenminister da hinstellt und der ja ein sehr intelligenter Mann ist und er weiß natürlich ganz genau, dass das Verwaltungsgericht Berlin das nicht für den Einzelfall entschieden hat. Und er weiß ganz genau, dass das mit Hauptsacheverfahren wahrscheinlich gar nichts wird und dass der EuGH da gar nicht zum Zug kommt in der Situation und dann trotzdem eben wieder besseren Wissens das so als diese Einzelfallentscheidung, die eigentlich gar keine Bedeutung hatte, hinstellt.
Noch einen Aspekt noch anspringen. Ich habe ja auch gesagt, ich finde diese Entscheidung nicht nur wegen dieses Kräftemessens zwischen Politik und Rechts interessant, sondern auch, weil da auch nochmal was passiert ist, was uns ja auch nochmal so zu denken geben muss. Ne? Dass das jetzt ja auch ein Fall war, wo ganz stark Angriffe und Einschüchterungen gegen einzelne Richterpersonen gegangen ist. Also wo es jetzt gar nicht darum geht, sozusagen Institutionen anzugreifen, sondern wirklich die einzelnen Personen, wo man gesagt hat, der Richter, der das hier entschieden hat in seiner Kammer als Vorsitzender, der hat irgendwelche Verbindungen zu den Grünen und man versucht aus dessen Lebenslauf irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, warum der jetzt wieso entschieden hat. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz neue Herausforderung, die wir in den USA ja schon kennen. Da gibt es diesen einen Fall Pizza-Doxing, wo Pizza an Privatadressen von Richtern geschickt werden, nur um zu zeigen, wir wissen, wo du wohnst und Einschüchterung, also die wirklich auch gegen einzelne Personen im Justizsystem gehen. Ich glaube, das ist nochmal echt eine neue Herausforderung in dieser ganzen Diskussion um Resilienz, die wir so führen, sondern auch wirklich diese Angriffe, die wir noch gar nicht so richtig absehen können, die dann auch wirklich an einzelne Personen herangehen. Und da braucht es robuste, selbstbewusste Leute, wie dann auch in dem Berliner Fall dann die Gerichtspräsidentin des Verwaltungsgerichts, Erna Xalter, die sich dann da hinstellt und sich vor die Richterschaft stellt und auch nochmal erklärt sozusagen, wie kommen Zuständigkeiten zustande, unter welchen Bedingungen entscheiden Richter, welches Verhältnis gibt es zwischen politischen oder eigenen Einstellungen und der Richterarbeit. Also da braucht es, glaube ich, wirklich Leute in der Justiz in den nächsten Jahren, die da ganz robust und selbstbewusst und abgeklärt dagegenhalten.
So, wir machen jetzt diese Rechtslagefolge und diesen Jahresrückblick nochmal richtig rund und haben ein ganz eindeutiges Ärgernis des Jahres 2025.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, Annelie, also so runde Sache. Da schließt sich nämlich der Kreis unserer heutigen Jahresend-Podcast-Sendung. Also wir haben ja angefangen mit der Person des Jahres, Frauke Brosius-Gersdorf, und enden mit der gescheiterten Bundesverfassungsrichterwahl im Bundestag in diesem Sommer. Und dieses Ereignis, das ja eigentlich ein fast schon Nicht-Ereignis war, hat euch mit 43% überzeugt, dass das also wirklich jedenfalls in Deutschland der Tiefpunkt an Rechtsstaatlichkeit war, den wir erlebt haben. Jetzt ist die Frage, ne, was ist das große Ärgernis daran? Also so, Sie sagen, es ist einfach ein Managementversagen, so würde ich es nicht sehen, sondern es ist aus meiner Sicht, dass die CDU-CSU, gerade diese jungen Abgeordneten, die da so renitent waren, die auch einfach neu im Parlament waren, keine Ahnung hatten von Verfassungsrichterwahlen, sehr beeindruckt waren von Mails, die sie bekommen haben, die sie aufgestachelt haben, dass die nicht verstanden haben, dass das Verfassungsgericht einfach davon lebt, dass es pluralistisch zusammengesetzt ist, dass die Urteile überzeugender sind, wenn da wirklich eine ganze Breite von Sichtweisen, Perspektiven, Lebenserfahrungen einfließt und dass, wenn diese sehr unterschiedlichen Menschen dann zu einem gemeinsamen Urteil kommen, und das schaffen die ja auch, ne, das ist jetzt nicht rechtlich verpflichtend, aber das schaffen die, das ist der Spirit von Karlsruhe, dass selbst diese sehr diversen Menschen dann sehr häufig einstimmig oder fast einstimmig abstimmen, dass das den Wert der Verfassungsgerichtsrechtsprechung ausmacht. Und wenn jetzt die Union hergeht und einzelne Kandidatinnen nicht wählt, weil die Positionen vertreten, die für die Union schwierig sind oder nicht tragbar sind, dann haben sie das einfach nicht verstanden. Das waren eben Personen, wo die SPD das Vorschlagsrecht hatte, und dann kann die Union nicht hergehen und sagen, die passen uns nicht. Also da würden am Ende, wenn man so argumentiert, dann wirklich nur noch graue Mäuse gewählt, die nirgends anecken, die für alle tragbar sind, weil sie keine klar erkennbare Meinung haben. Und das würde das Verfassungsgericht schwächen und es würde die Überzeugungskraft der Urteile auch schwächen. Also deswegen war das eine ganz gefährliche Situation.
Das Ganze hat aber doch auch ja so einen gewissen Vorlauf gehabt. Also wenn man sich in den Tagen dann umgehört hat, wo dieser Unmut, dieses Grummeln, was du beschrieben hast, in der Union herkam. Das hat ja auch noch einen anderen Grund gehabt. Und das hängt ja damit zusammen mit der schon mal quasi gescheiterten Verfassungsrichterwahl ein paar Monate zuvor.
Es gab einen Vorschlag der CDU-CSU, das war Robert Segmüller, Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht, ein Mensch, den Friedrich Merz sehr gut fand, der hat den auch ausgewählt, das war so sein erster Richtervorschlag als Fraktionsvorsitzender. Und der ist sehr konservativ, aber das ist Ja, wie gesagt, dann auch das gute Recht der Union, jemand vorzuschlagen, der sehr konservativ ist. Und der ist von den Grünen abgelehnt worden mit dem Argument, dass der von der Argumentation her sie nicht überzeugt hat. Und zwar jetzt gar nicht inhaltlich, sondern dass er so rumlaviert hätte und mal so vertreten hat.
Naja, angeblich. Aber natürlich ging es den Grünen schon darum, dass der gerade bei der Frage, Stichwort Zurückweisung an der Grenze, irgendwie Tendenzen offenbart hatte, die das so für zulässig erscheinen lassen. Also das war meines Erachtens dann klar vorgeschoben. Und das finde ich schon, dass da eben das Übel begonnen hat. Da hätte man diesen konservativen Herrn eben auch durchwinken müssen. Sagen wir, gut, das ist jetzt der CDU-Kandidat. Ja, nächstes Mal sind wir wieder dran. Und so entsteht das jetzt.
Also letzten Endes frage ich mich einfach nur, so oder so hat man da doch diesem politischen Druck nachgegeben und hat die SPD einfach Schwäche gezeigt. Und vielleicht ist es aber trotzdem eher so, dass es eigentlich eine politische Krise ist und man das gar nicht so sehr zur Rechtsstaatskrise erklären muss.
Wenn ich jetzt mal die Gegenposition einnehmen würde, könnte ich doch einfach sagen, was ist denn eigentlich das Problem? Es gab nun mal keine Mehrheit. Wir haben nun mal die Entscheidung getroffen, dass nicht mehr nur der Wahlausschuss das bestimmt, sondern das Parlament. Und für die Frau gab es nun mal keine Mehrheit. Das ist Demokratie. Was redet ihr denn da alle ein Problem herbei?
Also wir haben ja die Zweidrittelmehrheit. Und es ist auch sehr gut, dass wir die haben, also dass die Leute mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen, dass nicht eine Mehrheit oder sogar eine Mehrheitspartei durchwählen kann, so wie das ja auch in den USA faktisch ist, wo dann auch ein sehr unausgewogener Supreme Court entsteht, der dann natürlich auch selber wieder an Akzeptanz verliert, während bei uns eben diese ausgewogene Besetzung des Verfassungsgerichts eben über das Zweidrittelmehrheit gewährleistet ist. Und das führt dazu, dass oder wird operativ umgesetzt, indem nicht bei jedem geguckt wird, also so ist er für alle akzeptabel, sondern dass es Vorschlagsrechte gibt. Ne? Derzeit gilt die Formel 3-3-1-1, drei Vorschlagsrechte SPD, drei Vorschlagsrechte CDU, CSU und je eins Grüne und FDP. Und das ist in jedem der beiden achtköpfigen Senate und so hast du ausgewogen besetzte Senate. Und das finde ich ist ein gutes System. Und wenn da jemand ausschert und sagt, also so, ich akzeptiere das Vorschlagsrecht einer anderen Partei einfach nicht und sage, die hat Positionen, die mit meinen Übereinstimmungen nicht passen, dann ist das System gefährdet.
Das System ist aber halt kein Gesetz. Das Gesetz sagt, die Zweidrittelmehrheit muss abstimmen. Und da könnte man halt sagen, da müssen wir eben immer Kandidaten finden, die allen gefallen.
Naja, man muss Kandidaten finden, auf die man sich einigen kann. Und da ist eben der eine Weg. Man nimmt nur irgendwelche Durchschnittskandidaten, die sich möglichst zu gar nichts äußern, die dann allen irgendwie gefallen. Oder man sagt eben, man hält es aus. Und das wäre ja auch eigentlich eine gute Lehre aus diesem Fall. Man hält da eine gewisse Meinungspluralität aus. Oder man will die eigentlich sogar erzeugen. Ja? Man befürwortet die und dann muss man eben diese Deals machen und sagen, ja, wir wählen diese Person, die ihr vorgeschlagen habt, obwohl wir eben nicht mit den Positionen übereinstimmen und ihr wählt dafür die Person, die wir vorgeschlagen haben. Und darauf müssten sich natürlich einfach dann die Parteien wieder besinnen.
Felix, ne, das ist einfach eine sehr gute Rechtskultur, die wir haben hier in Deutschland und die sollte man einfach nicht gefährden.
Ich habe nur die Gegenposition eingenommen.
Ich finde es halt eher wichtig, dass man sich auch an die Absprachen hält. Also wenn da signalisiert wird, es gibt hier breite Zustimmung, ja, die Kandidatin, die soll es werden, dann ist schon gut, wenn die Fraktion auch dafür gerade stehen kann, dass die Kandidatin dann aber auch von der Fraktion unterstützt wird. Und umgekehrt vielleicht auch die Fraktion, die es vorschlägt, vielleicht doch auch nochmal für die Zukunft vorsichtiger ist und vielleicht nochmal abcheckt, sind hier irgendwelche Triggerpunkte politischer Art und Weise da, die man vielleicht nochmal, vielleicht dann auch jemand wie Herrn Spahn oder die Leute, die da in Frage kommen, gesondert darauf hinweist und sagt sozusagen, das ist unsere Kandidatin, an der wollen wir auch festhalten und hierfür steht die, ja, proaktiv, selbstbewusst.
Jedenfalls, die Verfassungsrichterwahl, die gescheiterte Verfassungsrichterwahl, war das juristische Ärgernis des Jahres für euch. So, wir hoffen sehr, dass dieser Podcast für euch kein Ärgernis war, sondern euch große Freude bereitet hat. Uns hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Wir danken euch fürs Abstimmen. Wie gesagt, über 1000 Leute haben hier mit abgestimmt. Und wir danken natürlich allen unseren HörerInnen für eure Treue, für euer Feedback und die Bewertung. Aber vor allem wollen wir auch hier nochmal unseren Jahrespodcast zu Dank nutzen für unsere Kolleginnen und Kollegen von der LTO-Redaktion, die beim Podcast mitgemacht haben oder durch ihre Berichterstattung den Podcast auch erst möglich gemacht haben. Nämlich Tanja Podolsky, Max Kolter, Franziska Gring und Hasso Suljak und natürlich Marcel Schneider, Xenia Piperidou, Joschka Buchholz, Paulina Dietrich, Stefan Schmidtbauer und Luisa Berger. Und unsere Grüße gehen auch an Katharina Reisch, die ja auch im ersten Halbjahr den Podcast noch mitgemacht hat. Danke an euch alle, danke an das ganze LTO-Team.
Und damit wünschen wir euch ein frohes neues Jahr, ein friedliches neues Jahr, vielleicht eines, in dem wir nicht ganz so düstere Dinge zu besprechen haben. Auf jeden Fall sind wir auch im nächsten Jahr mit der LTO-Rechtslage wieder für euch da. Bis zum nächsten Jahr.
Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Jahr.
Und tschüss.